Hallo und herzlich willkommen zu What the Funk Episode Nummer 18. Endlich ist es soweit, die lang ersehnte PTO Episode. Es wurde angekündigt, dass die Serie Anfang Oktober announced wird, aber jetzt ist es Ende Januar. Aber endlich können wir drüber reden. Hier zum Zeitpunkt der Aufnahme am Morgen wird die Serie endlich announced, wo sie stattfindet. Was passiert, wer so startet, und ja, darüber haben wir im Podcast ausführlich diskutiert, und zwar nicht nur Nick und ich, wir hatten auch einen Gast heute dabei, Jan Stratmann, weil wir uns gedacht haben, ist vielleicht interessant, da auch eine Sichtweise von einem Athleten zu hören, der es eben nicht in die PTO-Serie geschafft hat und nicht nur meine Sichtweise, der eben nur von der tollen PTO berichtet und wie schön es ist, einer der auserwählten Athleten zu sein. Es war auf jeden Fall ein langer Podcast mit ein paar sehr guten und interessanten Diskussionen, oder? Was meinst du, Nick?
Absolut. Mega geil, dass Jan dabei war und so ein bisschen wir beide Seiten wirklich hatten und dadurch auch sehr gute Diskussionen und auch Bedenken. Jan hat richtig, richtig, richtig gute Bedenken angebracht, wo wir einfach drüber diskutiert haben, wo jeder auch einfach seine Sichtweise und seine Meinung drauf gegeben hat, wer jetzt am Ende recht behalten wird und das richtig einschätzt. Ich habe irgendwann im Podcast gesagt, wir haben heute alle eine Wahrsager-Glaskugel vor uns stehen und gucken da mal rein und erzählen, was die uns so sagt. Das könnt ihr euch jetzt anhören. Super spannend für mich und ja, vor allen Dingen dann super spannend, den Podcast in einem Jahr zu hören und gucken, wer recht hatte. Und damit würde ich sagen, gehen wir hier schnell ab kurz in die Werbung, bevor wir mit dem Podcast starten. Und in der Werbung Pillar Performance wieder unser Partner. Und Fred, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe jetzt zu Hause wieder nachgetankt. Im Trainingslager musste ich ja einmal zu dir schnorren kommen, weil ich mein Paket vergessen habe. Und das Krasse ist, ich sehe es beim Sleep Tracking. Es funktioniert bei mir wirklich. Ich habe im Schnitt wieder höhere Scores. Jetzt ist die Frage, liegt es nur am Magnesium oder auch da, dass ich nicht mehr mit dir trainiere?
Ja, das war so Trainingslager Tag 4 oder 5. Nick war schon komplett am Anschlag. Auf einmal steht er vor meiner Zimmertür, 21 Uhr abends und mit so einem Glas in der Hand und: kann ich bitte 2 Löffel Pillar Performance von dir haben? Ich meine, Jebbe hatte es tatsächlich auch dabei, hat mich ja auf jeden Fall gut ausgestattet und wir haben beide so gut geschlafen im Trainingslager und dementsprechend konnten wir auch 3 Wochen richtig gut durchziehen. Also besserer Schlaf hilft für bessere Trainingsqualität und bessere Regeneration. Kann ich nur empfehlen, das da täglich zu nehmen. Also ich inzwischen lasse ich wirklich keinen Tag mehr weg, Pillar Performance Triple Magnesium, weil es mir einfach, wie du auch schon gesagt hast, also man sieht es am Sleep Score, es hilft mir einfach, beziehungsweise ich habe inzwischen eigentlich gar keine Vergleichsdaten mehr, weil ich es halt auch wirklich jeden Tag nehme. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist, schlecht zu schlafen.
Ja, und der Muscle Recovery, also für eure Muskeln, ist es natürlich auch noch gut und kann da auch noch supporten, was in so einem Trainingslager oder in Phasen mit hohem Training auch noch ultra wichtig ist, also auch das bei dir natürlich jeden Tag mit einem hohen Load. Wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr gehen auf pillarperformance.eu und bekommt dort mit dem Code PUSHING, alles groß geschrieben, PUSHING, 15% auf eure erste Order aufs gesamte Sortiment. Das heißt, ihr könnt euch da alles aussuchen. Es gibt noch Ultra Immun C, Vitamin B. Also klickt euch da einfach mal durch, pillarperformance.eu. Aber unser absolutes Highlight-Produkt ist das Magnesium für einen Schlaf wie ein Baby. Und damit rein hier in den Podcast mit Jan.
Endlich ist es soweit, der lang ersehnte PTO-Podcast mit allen möglichen Informationen. Stagi, du konntest es schon kaum erwarten. Ich musste dir auch schon in Lanzarote dich täglich mit den Informationen, die ich bekommen habe, versorgen. Aber jetzt auch endlich für die Zuhörer. Aber Stagi und ich sind nicht alleine, denn wir haben uns gedacht, es macht vielleicht Sinn, nicht nur meine Perspektive zu hören von einem Athleten, der es eben in diese PTO-Serie geschafft hat und dementsprechend nur Positives darüber zu berichten hat, sondern haben wir heute als Gast Jan Stratmann. Hey Jan. Und als Einstieg, Jan, habe ich hier gerade bei unser Head-to-Head auf der PTO-Seite aufgemacht. Und eine Frage.
Ich sag's einfach nicht.
Eine Frage. Es gibt zwei Auffälligkeiten. Und zwar, die erste ist, bei jedem Rennen, das wir gegeneinander gestartet sind, war ich vor dir. Und die zweite ist, aber bei jedem Rennen, das wir gegeneinander gestartet sind, hattest du deine besten Rennen. Und deswegen jetzt die Frage, würdest du lieber den Rest deiner Karriere immer gegen mich starten, aber dafür dann nie gewinnen? Oder lieber nicht gegen mich starten, aber dafür halt irgendwann mal auch gewinnen, aber sonst eher schlechte Ergebnisse.
Ich drehe den Spieß um. Das war ja auf der Mitteldistanz so, wo wir gegeneinander gestartet sind. Da können wir das so weitermachen, wobei vielleicht wendet sich das Blatt mal. Aber auf der Langdistanz müssen wir das ja nochmal ganz neu schreiben. Deswegen, mal sehen. Aber ich würde.
Jeder spielt seine Karten. Jetzt beantworte die Frage.
Ja, das ist eine Scheißfrage für mich. Ja,
aber es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Das ist ja hier eine Entweder-Oder-Frage. Nicht nur, ich laber mich da jetzt raus, Frage.
Ja, da ich mich ja jetzt mehr Richtung Langdistanz orientiere, würde ich sagen, dann lieber immer das sichere Podium auf der Mitteldistanz, wenn ich mit dir starte.
Ja, kann.
Also immer mit Fred.
Ja, das ganze letzte Jahr und das Jahr davor war ich immer bis zu der WM immer, zumindest wir beide auf dem Podium, oder?
Ja, gerade bei den Rennen in Österreich ist eigentlich damit zu rechnen, dass wir beide am Ende auf dem Podium stehen. Das ist unser Revier. Soll das auch hierher ziehen?
Können wir auch bei der WM weiter.
Stimmt. Aber ja, mit Langdistanz Head-to-Head, das kann noch dauern, denn ich habe eigentlich ja ursprünglich auch für dieses Jahr mein Langdistanz-Debüt angekündigt, bis eben die PTO-Serie dazwischen kam, unser heutiges Thema. Und Nick, schieß mal los, welche Fragen liegen dir jetzt schon auf der Zunge? Weil ich habe jetzt hier auf meinem Handy alles offen. Ich kann über alles reden, außer tatsächlich zwei Locations, die ich noch nicht verraten kann, weil wir nehmen jetzt hier einen Tag vor dem offiziellen Release auf, und an dem Release-Tag werden, glaube ich, alle Locations bis auf zwei verraten, und für die Locations haben wir nämlich ein NDA unterschrieben, und da kann ich dann das leider nicht verraten, aber falls die dann doch schon online sind, dann wissen die Zuhörer sowieso Bescheid, wo dann die ganzen PTO-Rennen sind. Aber ja, sonst gibt's heute alle Infos.
Ich habe erstmal eine Frage. Du hast nur ein NDA für die Locations unterschrieben, für nichts anderes.
Ja, da geht's wirklich nur um die Locations. Ich meine, der Rest, der wird wirklich morgen auch announced. Also selbst bis jetzt, also der NDA gilt quasi bis morgen. Oder bis es halt.
Also heute brichst du ihn schon, aber wir
genau,
releasen
eigentlich
ja
schon.
Erst morgen.
Also eigentlich breche ich.
Heute brichst
genau,
du ihn.
Genau, eigentlich breche ich ihn gerade. Ja, genau. Aber ja, der Podcast geht ja auch
so
erst morgen
Grauzone
raus.
Ist schon okay. So sieht's aus. Ich frage nur wegen den Locations, weil du bist ja jetzt im Athletes Board.
Stimmt.
Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, auch hier von ganz offizieller Stelle und für die es noch nicht wissen. Fred Funk wurde von den Athleten ins Athletes Board gewählt, und um den NDA ging es mir darum, weil ich kann ja dich dann, also du wirst ja jetzt immer mehr Infos haben als alle anderen, und wenn du nur ein NDA für Locations unterschrieben hast, kannst du ja die anderen Sachen rausplaudern, ohne ins PTO-Gefängnis zu kommen. Deswegen war mir das jetzt ganz wichtig, dass ich das schon mal für die Zukunft weiß. Ich würde sagen, was mir wirklich, ein paar Sachen sind ja schon zu mir durchgedrungen, aber du durftest, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt auch im Trainingslager, war ja selbst noch nicht zu 100% jede Location irgendwie safe, und wahrscheinlich, wenn morgen nicht alle announced werden, sind halt zwei irgendwie vielleicht auch noch nur auf 99,5% und noch nicht auf 100%. Lass uns doch echt mit den Locations anfangen. Was steht fest? Las Vegas ist announced, Singapur ist announced und Ibiza ist announced. Das weiß ich. Womit kannst du uns jetzt noch dienen hier?
Genau. Location und Rennen Nummer 1 und auch das Rennen, was ich als einziges nicht starten werde, weil es mir zu früh ist, ist schon am 9. März, und zwar in Amerika, in Florida, in Miami.
Welcome to Miami. Warum startest du das nicht?
Weil, ja.
Du bist doch in Top Shape schon.
Naja, also ich meine, wir haben da schon mal drüber geredet. Das ist halt jetzt dann das Problem, dass wir den Rennkalender, ich meine, wir Athleten wissen es ja schon seit Anfang Dezember, aber selbst dafür war es dann halt einfach zu spät. Wenn ich jetzt im September, Oktober schon gewusst hätte, dass im März da ein Rennen schon stattfindet, hätte ich nach der Challenge Summer Cunt im September einfach schon meine Saison beenden können, hätte Mallorca und Wibuku weggelassen, ja. Wäre dann wiederum früher in die Saison eingestiegen und wäre dann auch schon im März ready für ein Rennen, aber so, ich habe einfach das Gefühl, wir kommen auch gleich noch dazu, wenn wir über die restlichen Locations reden, die Saison wird sehr, sehr lange und wenn ich dann im März schon mein erstes Rennen mache und dementsprechend dann auch eineinhalb Monate weniger Base-Training, Wintertraining habe, fehlt mir das dann wahrscheinlich auch hinten raus. Dementsprechend werde ich das aus taktischen Gründen weglassen, auch wenn ich schon Bock drauf hätte. Vor allem, das wird dann auch so ein Rennen wie Daytona 2020, wie Clash Miami bisher. Ich glaube, das ist auch einfach genau das Rennen, was dann quasi jetzt die PTO übernimmt, in dem NASCAR-Stadion. Ja. Das hat schon was. Also ist schon echt cool.
Unspektakulär.
Aber ist auch ganz cool, dann erstmal dann von außen zu beobachten, wie die Konkurrenz so drauf ist und auf wen ich in der PTO-Serie besonders achten muss.
Das ist schon mal, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die Locations geil von diesen NASCAR-Dingern und so. Aber irgendwie, wenn man das dann auch im Livestream guckt und das Rad, also es verändert sich halt nichts, ne? So, das ist die erste Stunde cool zum Zuschauen und dann die Location ist halt immer die gleiche und irgendwie auch beim Laufen dann. Also ich bin da kein Riesenfan von geworden, von diesen Stadium NASCAR-Strecken irgendwie im Race Circuit. Von daher, Miami kickt mich jetzt noch nicht. Coole Location, aber, also so als Stadt, aber hätte ich auch rausgelassen, wenn du mich fragst. Strati, ich muss dich kurz ermahnen, du musst deinen Kopfhörer richtig aufsetzen, sonst hören die Leute uns immer so ein bisschen, wenn du redest, weil das nicht geblockt ist, weißt du, dann nimmt dein Mikro das auf. So ist gut, danke.
Das ist klar.
Hättest du Miami gemacht, Jan?
Boah, schwierig. Ich glaube eher, dass das ähnlich darauf hinausgelaufen wäre wie bei Fred, weil es halt schon super früh ist, ne? Anfang März. Da kommst du gerade aus dem deutschen Winter quasi so ganz frisch raus und hoffst, dass es mal zweistellig hat, wobei irgendwie sich ja gerade alles ändert, ist schon früh, vor allen Dingen mit der Saison, die dann vor einem liegt, ne?
Dann
womit steigst du ein, um eben kurz bei Jan zu bleiben, weißt du schon, oder mit welchem Rennen, wie spät? Strati?
Es ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich, es gibt jetzt ein neues Ironman-Rennen, das könnte ganz cool werden, ich habe mir noch nicht die Radstrecke angeguckt und daran wird es am Ende auch wahrscheinlich liegen. 73 Valencia gibt's jetzt. Wird auch ein Profirennen sein. Und es kann da bergig werden. Ich war da schon mal Radfahren. Es kann aber auch ganz langweilig unten irgendwo in der Stadt.
Da waren wir doch sogar, zusammen Radfahren.
Genau. Da kann es geil sein, ne? So ins Hinterland. Ja, nach dem Europacup Radfahren. Und entweder das oder halt Challenge Gran Canaria. Da habe ich auch noch quasi noch eine Rechnung offen. Und das wäre am 20. April oder 21.
Aber auch schon alles früh, ja, okay.
Ja.
Dann, was ist das Rennen, womit du einsteigst?
Zu dem Zeitpunkt wird dann auch ungefähr mein Saisoneinstieg sein. 14. April, dann das Rennen, was sowieso schon auch länger bekannt ist, in Singapur. Direkt ein Hitzerennen zum Einstieg. Mal schauen, was das wird. Aber ja, nach meinen Erfahrungen von den letzten Jahren, wie wir schon oft hier im Podcast auch erzählt, mit meinen ersten Rennen wird es jetzt auch nicht das Rennen sein, worauf ich mich 100% drauf vorbereite und wo ich meine Bestleistung abrufen will, sondern es ist eher so für mich so ein Einstieg, Test und einfach mal ins kalte beziehungsweise heiße Wasser in dem Fall geschmissen werden.
Deswegen hast du dir auch auf Lanzarote das Zimmer mit der Sauna und dem Whirlpool geholt und uns immer vom Abendessen geschrieben, du machst noch Heat Prep. Das ergibt jetzt genau. Alles Sinn. Also du bist jetzt schon in die Heat Prep Vorbereitung für Singapur. Machst du ein Heat Prep Protokoll dann auch? Oder also ich meine, du hast es jetzt am Trainingslager immer so ein bisschen im Joke gesagt. Wir machen noch Heat Prep, aber für Singapur, ich meine, du hast schon verraten im Trainingslager und deswegen kann ich das jetzt spoilern, du gehst jetzt nochmal nach Girona, da ist es jetzt auf jeden Fall deutlich kühler als auf Fuerte, als auf Lanzarote. Machst du da irgendwie dann jetzt was, um da dann auch vernünftig starten zu können? Oder sagst du einfach, ja, ich guck, wie es für mich funktioniert mit der Heat Prep oder mit der Hitze, mit der Luftfeuchtigkeit in Singapur und dann schauen wir am Ende, was rauskommt?
Ja, also wir haben schon, wir wollen schon das auch eben mal ausprobieren, so ein richtiges Hitzeprotokoll zu machen, also Dan und ich, auch nicht nur im Hinblick auf Singapur, aber eben auch um zu schauen, was das so sonst so für Effekte hat. Ja, eben man sagt ja, dass es theoretisch auch den gleichen Effekt haben kann wie Höhentraining. Und dementsprechend, wenn wir da irgendwie so 4 bis 6 Wochen, ich weiß nicht genau, wie lange da das dann geht, was dann davor hat, vorm Rennen starten mit so Hitzetraining. Ich meine, sowas macht man ja dann auch nicht bei jeder Session, sondern man baut es halt einfach so ein paar Mal pro Woche ein. Dann ja, reiße ich so eine Woche vorher an, gewöhne mich noch vor Ort an die Hitze und Location, mache dann das Rennen und dann reise ich wieder nach Hause und dann schaue ich auch mal, was es so sonst noch für Wirkungen hat, ob wir das dann auch mal so machen können, auch wenn nicht mal irgendwie ein Hitzetraining bevorsteht. Also ja, das Ganze einfach so auch mal als Test. Ich habe eigentlich noch nie ein Rennen gemacht in so einer Hitze, eigentlich wenn dann nur in europäischer Hitze, und dementsprechend wird es für mich, wie auch schon gesagt, so ein ganz guter Test als Einstieg in die PTO-Serie.
Spannend. Ich bin gespannt. Also, wie viel Bock hast du auf das Rennen? Also, wenn man das letzte Jahr gesehen hat, da sind ja schon dann, das war ja mit diesem Magen-Darm-Ding, genau, wo halt viele nach Schwimmen hops gegangen sind. Mein initialer Gedanke war so, ja, Singapur, wenn ich jetzt das aus dem letzten Jahr im Kopf hatte, hätte ich als Athlet jetzt nicht so Bock, da meinen Saisoneinstieg zu machen, wenn ich ehrlich bin.
Es, genau, und genau deswegen habe ich mir gedacht,
dass das Wasser besser ist.
Ich kann ja schon mal sagen, das sollte ich vielleicht vorwegnehmen, bevor wir hier über jedes einzelne Rennen reden. Es sind insgesamt 8 Rennen, also 7 Rennen plus Grand Final. Und wir müssen vertraglich quasi 5 Rennen plus das Grand Final, also 6 Rennen starten. Das heißt, 2 Rennen können wir weglassen. Und dann davon kommen dann wiederum die besten 4 in die Wertung. Das heißt, von diesen 6 Rennen, die wir starten, die wir mindestens starten, können wir dann noch 2 verkacken oder 4 müssen gut sein. Ja, und dementsprechend kann man da auch so ein bisschen gamblen. Und dann ist eben bei Singapur, habe ich mir dann auch gedacht, da denken vielleicht viele Athleten so wie du, Nick. Letztes Jahr sind viele krank geworden. Vielleicht lass ich dieses Rennen aus, und dann kann man sich da vielleicht schon mal so ein bisschen ein gutes Ergebnis ersneaken, wenn es dann eben auch gut läuft, weil dann vielleicht auch nicht alle am Start sind. Aber ja, das Feld wird auf jeden Fall immer gut genug sein, weil da kommen wir auch noch später dazu. Es werden halt immer auch mit die Athleten, die nicht starten, die Plätze, die quasi nicht vergeben werden über die Serie, die werden dann einfach mit Wildcards aufgefüllt und ja, die Wildcards, die dann da in die Rennen kommen, das sind auch alles Top-Athleten. Vor allem nach Olympia wird es dann sehr interessant werden.
Spannend. Ich bin, also Startfelder habt ihr dann schon bekommen oder musstet ihr jetzt schon für Rennen zusagen oder seid ihr jetzt dann quasi die gesigned haben, die Athleten automatisch, steht ihr auf jeder Startliste drauf und ihr lasst dann einfach weg oder müsst ihr euch abmelden, dass dann aufgefüllt werden kann mit Wildcards und Nachrückern oder wie läuft das?
Also es gibt quasi die Startliste für die Serie beziehungsweise die Athleten, die alle für die Serie unterschrieben haben. Das heißt, die Athleten werden schon mal alle bei mindestens eben diesen 5 Rennen plus Grand Final am Start sein. Dann gibt es, also das sind 16 Athleten und dann gibt es noch 4 Wildcards für die Serie, also eben auch 4 Athleten, die jetzt nicht sich über das Ranking qualifiziert haben, aber eben einen medialen oder sportlichen Mehrwert bieten für die PTO und für den Sport, die da halt eben auch einen Vertrag für die ganze Serie bekommen. Die müssen da natürlich auch eben dann dieses 6 Rennen mindestens starten. Beziehungsweise es gibt eine Sonderregel, wenn du bei Olympia startest, musst du nur 3 Rennen plus Grand Final starten, also quasi wirklich nur die 4, die dann auch in die Wertung kommen. Das wird auch interessant, weil tatsächlich nach Olympia noch 4 PTO-Rennen stattfinden. Das heißt, es wäre möglich, bis Olympia, also wenn man Olympia startet, gar nichts zu machen und dann eben alle 4 PTO-Rennen nach Olympia. Da ist die Chance natürlich hoch, dass eben so eine dieser Wildcards dann vielleicht auch an jemanden wie Hayden Wild oder Martin van Riel auch geht. Aber ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht, an wen diese 4 Wildcards für die Serie gehen. Und genau, und dann, ich denke mal so 6 Wochen vor jedem Rennen, beziehungsweise wir haben jetzt bis Miami sind es glaube ich noch 5 Wochen oder 6 Wochen, haben jetzt noch nicht irgendwie Infos bekommen, also es sind schon mal weniger als 6 Wochen, vorher bekommen wir da Bescheid, beziehungsweise werden wir gefragt, ob wir da starten, und ja, bis jetzt habe ich noch nicht absagen müssen, und ja, dementsprechend, die dann halt da nicht starten, werden da rausgenommen und dann werden die 20 Athleten dann mit Wildcards dann aufgefüllt, da kann dann halt eben, das ist dann eben halt die Chance, dass auch jemand wie Jan dann eben bei einem dieser Rennen dann eventuell starten kann. Können wir auch gleich mal, Jan, wenn du jetzt so für Miami die Chance hättest, würdest du die ergreifen?
Ja, genau das.
Oh, genau darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Voll schwierig, weil jetzt gerade würde ich dir sagen, eher nicht, weil es irgendwie noch nicht passt und ich dann auf jeden Fall noch nicht fit wäre und gerade irgendwie aus dem 2. Trainingslager wieder da bin. Aber wenn ich jetzt die Chance bekomme, und ich glaube, da macht es auch so ein bisschen was aus, wie früh du das bekommst, weil da hatten wir auch schon, wenn eine Wildcard vergeben wird, wann bekommst du Bescheid? Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, weil wenn ich jetzt irgendwie dienstags vorm Rennen Samstag Bescheid kriege, dann mal kurz nach Miami zu fliegen, dein Material fertig zu machen und so weiter und den Flug zu buchen, das ist ja auch nicht so mal eben gemacht. Vor allem, wenn du vor dem Training bist irgendwie.
Ja, das ist du genau das. Du bist ja auch nicht vorbereitet. Nicht nur auf Miami wollte ich jetzt hinaus, sondern wenn du die komplette Saison, ich meine, du hast jetzt schon so halb beantwortet, aber gehen wir jetzt weiter irgendwie, sagen wir, du bist jetzt fit, hättest deinen Saisoneinstieg eigentlich in Gran Canaria, ist Singapur, weiß nicht, ist 2 Wochen davor, danach oder ist jetzt nicht exakt der gleiche Tag?
Eine Woche. Ja, ist 14. April ist Singapur.
Okay, eine Woche. Das heißt, dein Training ist jetzt nicht, also passt irgendwie, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und du hast irgendwie auch schon andere Reisen gebucht und sowas. Und jetzt kommt halt irgendwie 4 Wochen vorher
die
Info.
Ja, ich glaube, erstens glaube ich, dass die auf gar keinen Fall so früh kommt, die Info. Ich vermute eher, dass wir da von der Rennwoche, vielleicht kurz vor der Rennwoche sprechen. Und zweitens ist zum Beispiel Singapur, wie Fred gerade schon gesagt hat, ey, das ist ein Weltklassefeld, alle bereiten sich darauf vor. Heat Prep ist ein Faktor, vor allen Dingen, weil es bei uns noch nicht warm ist. Und dann kriegst du montags irgendwie den Call und sagst, okay, willst du starten, wir haben Platz frei. Und dann fliegst du dann nach Singapur bei einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit und Wärme bzw. Hitze. Ja, ich glaube nicht, dass das Sinn macht, ehrlicherweise. Für so ein Rennen bei den klimatischen Bedingungen, davon gibt's ja einige, wo du jetzt nicht einfach hinreisen kannst, wird Fried, glaube ich, bestätigen können, ohne dich irgendwie ein bisschen spezifisch vorzureiten, wenn dein Ziel ist, da auf jeden Fall zu performen.
Das ist halt eben genau der Struggle, weil ich meine, das Ranking, so wie es jetzt ausschaut, wird sich nicht großartig ändern. Und jetzt sind halt eben diese 20 Athleten für die Serie gesigned, 20 Männer, 20 Frauen. Die Top 10, also vom Gesamtranking dann am Ende von der Serie, also quasi ist ja dann die Weltmeisterschaftsserie, der Sieger der Serie ist Weltmeister, und die Top 10 kriegt automatisch eine Qualifikation für die PTO-Serie 2025. 2025 dann übrigens mit 10 statt 8 Rennen. Also es wird auch mehr von Jahr zu Jahr.
Krass, ja.
Und dann wiederum die anderen 10 qualifizieren sich dann übers Ranking. Allerdings sind diese PTO-Rennen ja alles das höchste Kategorie, also Diamond-Rennen, wo man halt auch eben am meisten Punkte sammelt. Das heißt, um da reinzukommen, musst du ja schon fast jede Möglichkeit, also wenn du reinkommen willst, musst du ja jede Möglichkeit nutzen, da irgendwie Punkte zu sammeln, weil du halt eben sogar mit einem 10. Platz beim PTO-Rennen machst du halt so viel Punkte wie mit einem Sieg bei einem Gold-Rennen, glaube ich, so ungefähr. Also ich kann es jetzt aber nicht genau sagen, aber das ist halt eben genau der Struggle. Und dementsprechend die Frage an dich, Jan, ist es dein Ziel, überhaupt früher oder später in diese Serie zu kommen? Weil dann muss man halt schon hier und da mal, glaube ich, eben so unangenehme Wege gehen, wie eben so ja in der Race Week noch nach Singapur reisen oder so, um halt eben diese nötigen Punkte zu sammeln. Oder ist dir so diese Serie und das Ranking jetzt erstmal egal und du konzentrierst dich weiterhin auf ja dein Bild, Langdistanz oder ich meine, jetzt gibt's ja eben auch noch genug anderes. Wie ist da der Punkt, der Stand?
Ja, ich finde es ganz, ganz grundsätzlich, ich glaube, dass vielleicht, weiß nicht, ob wir das so groß aufmachen wollen, aber ich glaube, es ist gerade ganz grundsätzlich eine relativ große Diskrepanz halt zwischen den 16 Auserwählten, beziehungsweise 4 Wildcards, sage ich mal, die es dann am Ende sein werden, und die dann in dieser Rennserie starten und allen anderen. Ich sehe da einige, sag ich mal, Herausforderungen, natürlich viele Chancen. Grundsätzlich, bevor ich hier zu kritisch werde, auch in den kommenden Minuten, finde ich das erstmal cool, dass es Leute gibt, die sich Gedanken um unseren Sport machen, den weiterbringen wollen und Geld reinbringen.
Aber werd gerne cool. Kritisch, dafür haben wir dich dazu geholt.
Ja, aber ich finde es halt so ein bisschen, wenn du als Athlet, und ich meine, du musst nur mal ins Ranking gucken, wer jetzt nicht in den Top 16 ist, sind auch viele, viele Hochkaräter. Dann hast du auch schon angesprochen, die Olympiastarter, die vielleicht sich nach Olympia auf die längeren Distanzen orientieren können. Ganz grundsätzlich die Chance, was du gerade gesagt hast, für uns Athleten, die nicht zu dem Abschluss des jetzigen Rankings, vielleicht keine konstante Saison hatten, Verletzungen hatten, was auch immer, welche Gründe dazu gezählt haben, da reinzukommen, wie du es angesprochen hast, war ja jetzt schon mit dem Ranking-System des letzten Jahres in die Top 16 zu kommen ultra schwer. Das wird ja jetzt, so wie du es beschrieben hast, noch schwerer. Das heißt, sind wir realistisch, für das darauffolgende Jahr, wie viele Athleten realistischerweise den Sprung reinschaffen, die nicht schon direkt drin sind, lass es 2-3 Athleten sein. Und dann hast du eben richtig gesagt, du musst bei einem PTO-Rennen die Chance gegen eine Wildcard zu haben, du musst da performen. Dann musst du sowas wie, sagen wir mal, Challenge Rot, Hawaii, vielleicht noch Samorin ist ein Goldrennen, also du musst Continental Championships mindestens, aber die ganz großen Rennen ganz vorne beenden, um überhaupt eine Chance zu haben, da ansatzweise in das Top 20 Ranking wieder reinzukommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das dem Sport gut tut. Das zweite ist, dadurch, dass die Felder so klein gehalten werden, 20 Athleten, könnte ich mir vorstellen, dass es auch für den Zuschauer langweilig wird, weil es keine Überraschung mehr gibt irgendwann. Weil die jedes Mal die gleichen 16 gegeneinander starten, und macht der Sport nicht auch so ein bisschen aus, dass es auch immer wieder Überraschungen gibt. Zum Beispiel, ich sag mal so, wer hätte es vorher getippt, dass wir drei bei der WM auf dem Podium stehen. Aber sowas schließt du dann ja aus.
Ja, das ist genau so ein Diskussionspunkt. Also ich gebe dir recht. Also jetzt, so was das Rennen angeht, wenn du 20 Athleten an die Startlinie stellst, das ist jetzt nicht so spannend, wie wenn du 60, 70 Athleten an die Startlinie stellst, weil dann gibt's halt eben auch noch Sprintfinishes da um Platz 20 rum, und es wird, das ganze Rennen an sich wird schon aufgewertet durch die Größe des Starterfeldes, aber jetzt für die Serie ist es ja eben auch ein Ziel der PTO. Wie schaffst du es, einen 3-Stunden-Rennen für den Zuschauer interessant zu machen? Also du kannst nicht viel machen mit Triathlon. An sich, Triathlon ist langweilig, aber an sich, Formel 1, wenn die da im Kreis fahren, Tennis, wenn die sich da den Ball hin und her spielen, ist genauso langweilig. Man hat halt einfach eben diese Persönlichkeiten, die man eben gerne anschaut, die halt jetzt bei Formel 1 zum Beispiel, Drive to Survive, mit der Netflix-Serie, wo halt eben die Persönlichkeiten im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das ist halt eben nur möglich, wenn du halt immer die gleichen Athleten hast, die dann wirklich immer bei den gleichen Rennen dann auch starten gegeneinander, und du halt dann auch immer wieder so diese gleichen Battles hast, beziehungsweise dass halt einfach die Zuschauer sich mit den Athleten identifizieren können. Und dadurch wird dann halt eben dieses 3-Stunden-Rennen dann interessanter.
Ich glaube, die PTO setzt auch dann noch viel auf die Wildcards. Weil du musst ja, also das, was Jan angesprochen hat, stimmt Zu 100%. Und ich bin da voll dabei. Also bei allen Sachen, die er gesagt hat. Einmal so dieses Thema reinkommen ist ultra der Pain, weil jeder Athlet hat ja auch für sich eine Saisonplanung, die er immer optimal legt, wie er sein Training aufbaut, wie er die Base legt, den Build, wo gepiekt wird. Wie jetzt bei euch war es die 73-WM, wo ihr hingepiekt habt, wo manche gesagt haben, die nehmen wir so mit. Und ihr dann gesagt habt, so ja, versucht doch, die mitzunehmen, aber wir sind in Top-Shape da und das habt ihr gezeigt. So. Und wenn du jetzt da Short Notice in der Race Week in Singapur anreist, kann es gut gehen. Du kannst vielleicht Punkte sammeln, dass du irgendwie in der Hoffnung bist, dass du reinkommst in die Serie. Kann aber auch sein, du haust dir im April in Singapur schon die Hälfte deiner Saison kaputt. Also das Risiko, was du gehst, musst du sehr gut abwägen. Und das halte ich auch für eine... Ich als Athlet wüsste auch nicht, würde ich es jetzt machen oder würde ich es nicht. Wahrscheinlich, ich bin ein risikoaffiner Typ, also ich würde es wahrscheinlich einfach versuchen. Wenn es dann aber zweimal versucht hast und nicht klappt, dann lässt es auch sein und sagst, ja, ich fokussiere mich jetzt auf die Ironman-Serie oder was auch immer. Also das hat man auch. Dann, das, was Jan gesagt hat, dass nicht spannend ist, sehe ich zwiegespalten, weil wenn du wirklich die Besten der Welt in dieser Serie hast, wird es auch enge Finals und Sprintfinishes geben. Plus, du hast noch den Fakt, dass es nicht jeder, weil du eben nicht jedes Rennen starten musst, sondern es auch eben wie 6 von 8 sein müssen, dass du auch immer mal mehr Wildcards drin hast und die vielleicht mal dann vorne rein oder irgendwie das ganze Rennen durcheinander bringen oder so ein bisschen das durchmixen. Plus, du hast die Chance, die Leute wirklich kennenzulernen und zu sehen, wer raced wie und auch wenn du die ganze Serie verfolgst, wirklich zu wissen, welcher Athlet hat jetzt welche Stärke, wo und ist wie drauf die Saison, weil wenn ich sonst ein Rennen gucke, da sind 70 Athleten am Start, ich kenne 5 wirklich gut, weiß, wie sie in Shape sind, aber die anderen 65 sind eine Blackbox und das ist dann für mich auch nicht spannend, weil ob da jetzt wer dann am Ende da vorne ist, ist dann ja auch relativ schnell klar, ob einer aufholt oder mitmachen kann. Ich find's eher spannend zu sehen, okay, hat er aufgeholt von letztem Jahr, vom letzten Monat? Ist er besser geworden? Ist er schlechter? Wie sind die Vergleiche zu den ersten Rennen? Welches Rennen lässt er aus? Und da entstehen auch neue Dynamiken, die sehr spannend sein können. Plus, was du natürlich aus Triathlon, das darf man auch nicht falsch verstehen, ist jetzt ja nicht nur noch PTO, sondern Ironman und Hawaii und Rot und so, das sind weiterhin die großen Zugpferde. Ob jetzt die Serie wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen oder wie die PTO sich das vorstellt, ist ja auch nochmal dahingestellt. Also es gibt sehr, sehr viele Variablen. Und am Ende, ja, muss man jetzt mal die Saison machen und dann kann man, glaube ich, erst da ein komplettes Fazit ziehen. Aber, und das ist das, was ich schon finde und wo ich auch voll bei Jan bin, als Profiathlet, der jetzt dieses Jahr Cut-Off nicht bei den Top 16 war, beziehungsweise keine von den Auffüllerplätzen bekommt, der hat schon so, wenn er eigentlich das Ziel hat oder auch gerne PTO racen würde, hat er schon eine richtig fette Arschkarte. Wenn ich jetzt einfach mal euch beide frage, auch du, Fred, stell dir vor, du bist jetzt auch in Jans Situation und bist nicht dabei und hättest eigentlich dieses Jahr dein Langdistanzdebüt in Rot angekündigt. Und jetzt ist die Situation, wie sie ist. Wie würdest du jetzt zum Beispiel, du kriegst jetzt in Singapur den Slot, 1,5 Wochen vorher. Wie würdest du entscheiden?
Also ich würde tatsächlich wie Jan da vernünftig bleiben. Ich würde Singapur, den Slot, den würde ich nicht annehmen. Und es wirklich versuchen, dann gar nicht über die PTO-Rennen und Wildcards zu machen, außer ich krieg mal eine Wildcard für einen Rennen, wo ich dann auch wirklich in guter Shape bin. Ich meine, es ist jetzt nicht immer so, dass man die Wildcard in der Race Week noch bekommt. Also normalerweise ist es schon früher. Es ist halt so, dass wenn dann so in der Race Week eben noch jemand sagt, ja, jetzt bin ich krank geworden, verletzt, ich kann jetzt doch nicht starten, dann gibt halt so kurzfristig eben noch eine Wildcard. Das ist aber dann auch eher Worst-Case-Szenario eben für den Athleten, der dann die Wildcard bekommt, sage ich mal. Normalerweise ist es schon mit ein bisschen mehr Vorlauf. Und klar, wenn es dann passt, würde ich es mitnehmen, aber ich würde mich dann jetzt auch nicht, würde jetzt auch nicht drauf spekulieren, beziehungsweise dann als auch da nicht unvernünftig sein. Ich denke, man kann immer noch im Ranking gut sein, wenn du dann bei so Rennen wie Rot, 73-WM, Samorin, 73-EM, also eben bei den Gold und Platinum Races performst, dann hat man sich so, also wenn man da gut ist, dann hat man sich eben so einen Platz in der Serie auch verdient und ich denke, damit ist es auch immer noch machbar, aber ja, ist auf jeden Fall jetzt schon nochmal ein Stück schwerer als es bis jetzt war.
Ich finde das genauso, wie du das sagst, Red, wenn das Singapur ist halt ein Extrembeispiel, ne? Oder auch Miami, da musst du halt in die USA fliegen, aber wenn zum Beispiel im Sommer sich die Chance ergibt in Europa, wirst du ja vielleicht noch was zu sagen, jetzt soll es ja auch Rennen geben, auch mehr als eins, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und dann, wenn das dann im Rennkalender ist, wo du mal eben einen 2-3-Stunden-Flug nur hast, in Anführungsstrichen, oder vielleicht sogar im Auto, was auch immer hin kannst, und du eh quasi fit bist und vielleicht sogar an dem Wochenende ein anderes Rennen gemacht hättest, ja klar, wenn ich dann die Chance kriege, dann take it, ne? Aber wenn sich das jetzt mit einem Hauptwettkampfziel, den man am Anfang der Saison ausgegeben hat, irgendwie beißt, dass das, wie du sagst, eine Woche vorher ist oder so, dann auf keinen Fall stand jetzt.
Ja, okay, spannend. Aber ist ja auch meine Aussage. Also es ist halt, ihr hättet ein relativ ähnliches System für diesen Fall.
Ich glaube, wir sind halt auch beide gespannt,
wie es dann nachher sein wird.
Wir sind halt auch beide nicht so extreme Athleten, die halt auch irgendwie die ganze Zeit am Racen sind, wie jetzt zum Beispiel Sam Long, der jetzt auch über den Winter jedes Wochenende raced, und der würde sicher in der Race Week, auch wenn er jetzt nicht den perfekten Build-up hatte, sicher noch nach Singapur fliegen, wenn er da. Also ich meine, Sam Long ist sowieso dabei in der Serie, aber halt so ein Athlet wie Sam Long. Und wir sind halt dann doch eher so Athleten, die wirklich, ja, halt Deutsche, die da planen, ihre Struktur,
deutsche Ingenieure,
ihre Struktur brauchen, so von Winter über die ganze Saison. genau, und ja, dementsprechend sind da Jan und ich uns auf jeden Fall sehr ähnlich.
Spontan, auf gar keinen Fall.
Geil,
lass aber, mal eben was du gerade noch gesagt hast, ich wollte nur noch einhaken, ich wollte das nicht, nicht, dass das falsch rüberkam, ich wollte nicht sagen, dass die Rennen nicht spannend sind. Ich glaube halt, dass das mit den Überraschungen, darauf wollte ich hinaus, dass das weniger wird. So, das spannend kann das trotzdem werden, keine Frage.
Ja, nee, ich glaube, meine Vermutung ist wirklich, als ich das gelesen habe mit diesen, okay, also warum fallen die nicht die Top 20, ne? Also warum sind sie jetzt Top 16 und so? Und diese
Regelung mit den Wildcards. Es ist sogar noch ein bisschen extremer. Ich mache
sich schon viele Gedanken.
Also es war der erste Cut-Off war Ende August, die Top 10. Und dann Dezember, der zweite Cut-Off, wo dann quasi die letzten 6, beziehungsweise plus die von der Top 10 jetzt abgesagt haben, noch eben aufgefüllt wurden. Also und dann halt jetzt eben noch die 4 Wildcards, die jetzt auch noch nicht bekannt sind. Also quasi man muss für den ersten Cut-Off war es eben Top 10 Ende August.
Ja, okay. Also das ist ja, Elite Racing, das ist jetzt die Formula One des Triathlons. Also ich finde es halt, wie Jan gesagt hat, es ist ja eine Chance, es sind Risiken, es ist eh wie es ist, wir können es alle nicht ändern. Ich bin jetzt erstmal aber mega gespannt auf diese Serie und finde es super spannend, wie sich das entwickeln wird und wie wir dann am Ende der Saison auf diese Spekulation, die wir jetzt haben, zurückblicken werden irgendwie. Und am Ende ist es halt so, wenn du jetzt wie du, Fred, drin bist, sagst du so, ja, es ist geil. Ist mega gut, man kann Geld verdienen, Aufmerksamkeit, es wird mal wirklich Fokus auf einige Athleten gerichtet. Wenn man wie Jan irgendwie das auf jeden Fall das Potenzial hat, schon viel PTO geraced ist, weiß, wie das funktioniert und dann aber irgendwie ja halt gerade so nicht dabei ist, dann kann ich das auch verstehen, dass dann schon so die Frage ist, ja, ey, ich will dabei sein, aber der Weg dahin ist schon ein richtiger Pain und passt vor allen Dingen auch nicht so zu mir als Athletentyp, wie ich meine Saison baue, strukturiere und plane. Und selbst wenn da die Möglichkeit sich manchmal ergibt, werde ich vielleicht auch von, keine Ahnung. Und also was man sich auch fragen muss ist, Jan wird jetzt gefragt für Miami und für Singapur nochmal und sagt beides mal ab. Fragen die ihn dann noch ein drittes Mal, wenn es in Ibiza ist? So, das ist ja auch die Frage, ne? So, wenn er dann sagt, ja, ich mache das dann, wenn es passt, das ist auch immer so eine schöne Theorie. Aber wie auch immer, also du hast ein Vorstellungsgespräch beim Arbeitgeber und du sagst ab, der fragt dich ja nicht nochmal.
Ja, ich meine,
eine Wildcard. Da gibt's ja auch genug Athleten, die noch dann sagen, ja.
Ja, aber eine Wildcard ist halt definiert, wie die PTO auch immer schreibt, es muss ein Mehrwert sein für die PTO, für das Rennen und dementsprechend braucht man die mediale Aufmerksamkeit und die hat man halt dann entweder wie Lionel Sanders durch YouTube oder wie alle anderen über den sportlichen Erfolg. Dementsprechend, ich weiß nicht, wie fit bist du im Ranking, Jan?
42.
Also ich glaube jetzt gerade für die ersten Rennen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo noch irgendwo startest und ein brutal krasses Rennen raushaust, wären für die ersten Rennen wahrscheinlich sowieso erstmal andere gefragt als Wildcards. Und dann, ja, und dann, wenn du Challenge Rot gewinnst oder sowas oder Ironman Hawaii, ich glaube, dann kannst du auch zweimal.
Oder Ironman Frankfurt.
Hey, ist doch easy, gewinn doch einfach Hawaii,
dann
bist du dabei.
Dann kannst du, glaube ich, auch zweimal absagen. Dann kannst du, glaube ich, auch zweimal absagen und wirst definitiv beim dritten Mal immer noch gefragt, beziehungsweise du kannst ja auch, die Daten sind ja bekannt dann, du kannst ja dann sagen, ja, nee, das passt jetzt nicht, aber ich würde gerne da und da starten. Ich glaube, da in dem Fall würde die PTO dann auch wahrscheinlich ein bisschen entgegenkommen, wenn es halt wirklich eben solche Athleten sind, die halt wirklich dann auch eben Mehrwert bieten. Also, aber das sind halt dann auch wirklich ja, nur die also besten, nur die besten der Welt, ja, oder die besten YouTuber der Welt.
Geil. Also meinst du, ich habe noch eine Chance?
Also bei Lionel Sanders kann man es ja sagen, der hatte eine Wildcard angeboten bekommen. Ich weiß nicht, wie viel der, ich glaube, der ist knapp vor dir im Ranking, Jan, oder?
Ich weiß es gerade gar
und
nicht. Guck jetzt. Hast du das nicht offen?
Aber er hat es abgelehnt. Also full focus on Kona.
Er will ja auch wieder Langdistanz machen. Ja.
Gab ja ein Video dazu.
Ja, stimmt.
Das muss ich mir nur angucken. Das muss ich noch mir angucken. Aber ich wollte nochmal eben, bevor wir gleich nochmal auf die restlichen Locations kommen, von Jan nochmal wissen, siehst du noch weitere Risiken jetzt irgendwie für den Sport, weil du eben auch schon mal gesagt hast, so dass diese Lücke ist ja eh auch schon da und groß auch. Ich leg dir jetzt mal ein paar Worte in den Mund, so worüber ich schon nachgedacht habe. Was ist mit Sponsoren und sonst was, weil natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf die PTO-Serie geht. Wird weiterhin so viel Aufmerksamkeit auch auf Rot, auf 70.3, auf Ironman, was auch immer bleiben, so dass der Kuchen groß genug ist und dass es schon passt? Oder besteht da vielleicht auch die Chance, was heißt die Chance, oder besteht das Risiko, dass halt so diese Leute, die da drin sind, nicht nur dann gute Preisgelder und Bonis und so bekommen, sondern auch für Sponsoren noch interessanter sind als Leute, die dort nicht racen?
Das war so mein erster Gedanke, als ich das gehört habe mit der ganzen, also es mir so klar wurde mit der PT, auch klar wurde, dass ich das nicht schaffe, da bei zu sein, war so der erste Gedanke erstmal so, ja, dann interessiert keinen mehr, wenn ich jetzt, also erstmal war der erste Gedanke war, ja, jetzt mache ich normalen 70.3, einen Challenge ran, was auch immer, juckt niemanden mehr, das war mein erster Gedanke. Dann war es so, ich glaube, so von Anfang an unabhängig, ich glaube Rot, ich glaube Hawaii, ich glaube solche oder 70.3 WM, ich glaube, die werden jetzt nicht irgendwie dadurch so viel an Bedeutung verlieren. Vor allen Dingen, glaube ich, die Langdistanzrennen. Bei der Mitteldistanz weiß ich es nicht sicher. Auch bei einer 70.3 WM, ich glaube, gerade in diesem Jahr ist auch die riesengroße Herausforderung, dass die einfach am 15. Dezember ist. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so in den Monaten, hatte ich ja, glaube ich, mit Fred drüber gesprochen, die sich eh irgendwie das Interesse auf den Triathlon gerade so in Europa nicht so vorherrschend ist. Da guckt jeder Biathlon so gefühlt, jetzt mal so ganz plakativ. Aber klar, das war einer der ersten Gedanken und ich habe dann irgendwie noch ganz viele andere Fragen. Ich frage nach wie vor, was vielleicht ist das ein anderes Thema, was man aufwacht, wie zur Hölle können die das tragfähig machen? Und man ist dann schon
irgendwie kurzer Einschub dazu, ja. Alleine für dieses Jahr 7 Millionen werden ausgezahlt. Alleine an die Athleten. Also nur an Preisgeld, ne?
Und das ist der Kostenapparat
genau,
nicht also dabei.
Genau,
ist
nur,
ne?
Preisgeld, 7 Millionen.
Races. Ja.
Ja.
Ja, und da vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt auch da jetzt an der Stelle
ja, mach aufmachen sollen,
aber
auf.
Das ist für mich eh die größte
die Büchse
Frage.
Auf.
Ich sag so, erstmal cool, dass Geld da ist im Sport, ne? Ist immer triert und ist immer noch ein, ja, ich würde nicht sagen Randsport, ich würde eher Trendsport sagen. Das klingt cooler. Ob das definitorisch richtig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es für den Sport unglaublich viel Geld. Und ich weiß, dass es Profiteure gibt. Man könnte jetzt wieder da anfangen. War es am Anfang, hat die PTO ja gesagt, ich weiß nicht, ob das ultimative Ziel war, aber es hieß mal eine Zeit lang, ist es so die Professional Triathletes Organization von den Athleten für die Athleten. Und die wollen alle Athleten fördern und nicht und gefühlt ist jetzt dieser krasse Switch gekommen, wir fördern die Allerelitärsten. Dann war es ja auch mit dem Ranking, hat man ja mal gemerkt, erst wurden die Top 100 bezahlt, dann wird immer weniger bezahlt und jetzt zu diesem Jahr kam der Switch, okay, wir machen das so Formel 1 tennismäßig, wir haben diese Top-Contender, die kriegen richtig viel Geld, muss man ja einfach sagen, und haben davon ein gutes Auskommen und alle anderen, die fallen nicht nur finanziell erstmal hinten über, weil die quasi nichts vom Kuchen mehr abkriegen, von dem, was da ausgezahlt wird. Andererseits fallen die vielleicht noch weiter hinten über, genau was du gerade angesprochen hast, Nick, Sponsoren. Ich habe eh das Gefühl teilweise, dass sich Sponsoren, dass die gar nicht mehr so richtig wissen, was jetzt gerade auch in dem Sport abgeht. Also gefühlt so, sehen die Sponsoren das mit der PTO? Sehen die noch die anderen Rennen? Oder denken sie so, was geht gerade im Sport ab? Wir halten uns da raus.
Ja, das ist halt zu dem Punkt, dass eben nur die besten 50 jetzt vom World Ranking oder jetzt eben die besten 20, 16 in dieser Serie gefördert werden. Das ist halt eben genau das Ding. Ich glaube, du musst halt dich eben auf die Besten fokussieren, um den Sport an sich größer zu machen. Einfach, dass du halt da eben diese Charaktere entwickelst und zeigst, die dann halt eben auch außerhalb von Sport bekannt werden und dann wiederum den Sport größer machen und davon wiederum profitieren dann alle. Also jeder, der diesen Sport macht, also auch die Profis, die nicht in der Top 50 oder nicht in der Top 100 sind. Aber ja, es ist halt dann trotzdem so, wie du auch schon gesagt hast, bezahlt werden halt dann am Ende dann doch nur, also jetzt rein von Sponsorengeldern, die halt auch medial interessant sind. Das ist halt dann ebenso dann die vorderen Athleten, während die hinteren maximal eben von Preisgeldern leben können, die dann aber hoffentlich auch in Zukunft weiter und weiter steigen. Ich meine, jetzt ist halt eben auch, das ist jetzt halt eben die Chance, sag ich mal, für kleinere Athleten, sag ich mal, bei eben so normalen Ironman 70.3 und Challenge-Rennen, halt da einfach das Preisgeld zu holen, weil halt die Besten auch da nicht am Start sein werden. Die starten halt dann eben bei der PTO-Serie beziehungsweise bei der Ironman-Serie oder halt bei den ganz großen Rennen. Und da das ist halt dann eben auch eine ganz gute Chance, dann eben bei den kleinen Rennen, dass da andere im Fokus sind, wobei wiederum halt diese Rennen nicht im medialen Fokus sein werden. Und dann ist halt die Frage, hat halt beides so seine Vor- und Nachteile. Aber ich meine, im Tennis ist es halt auch so, da verdient die Top 100 brutal gut, alles Millionäre. Und der Position 101, der muss noch irgendwie einen Job nebenbei machen. Also ist natürlich jetzt ein bisschen extrem. Also so ist es natürlich nicht, aber es scheint schon so, als ob sich jetzt so mittel- oder langfristig der Sport in diese Richtung entwickeln wird. Aber da muss man auch wiederum sagen, ich meine, es ist halt Sport, es ist ein extrem hartes Business. Und wenn man es halt nicht schafft, wenn man halt nicht unter den besten 150, 20 der Welt ist, ist natürlich auch wiederum die Frage, hat man es dann überhaupt verdient, von diesem Sport zu leben. Also so hart es klingt, aber es ist halt eben verdammt hartes Business und es wird immer härter, die Leistungsdichte wird immer größer dementsprechend fallen immer mehr, auch immer mehr gute Athleten hinten runter und wirklich nur die Top-Talente bleiben am Ende übrig.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt ganz am Anfang von der PTO gefragt, also wenn ich jetzt den 100 Besten Geld gebe, der 100. keine Ahnung, wisst ihr noch, was hat er bekommen? Das war ja jetzt auch nicht so, dass du dann jetzt auf einmal davon leben kannst.
2.000 oder 3.000, ja.
So 2.000 Euro, das ist dann irgendwie ein Trainingslager, hat er sich kaufen können davon. Also da ändert sich jetzt in seinem Leben als Athlet
nicht
nichts.
Nicht mal eine Steuern zahlt.
Ja, genau. Da ändert sich nichts. Und am Ende gibt die PTO aber ein scheiß Geld aus für alle 100 und das zu bündeln auf jetzt 20 Frauen und Männer und das alles auszuschütten und dann Medien draus zu geben, Stories zu erzählen und versuchen, daraus einen Zuschauersport zu machen, kann ich aus wirtschaftlicher Sicht absolut nachvollziehen. Finde ich persönlich aus Fansicht auch super gut. Weil sonst, also mir ist auch vorher ganz am Anfang, wo das dann hieß, dass du gesagt hast, Jan, habe ich gedacht, was will die PTO? Also was hat das für einen Sinn jetzt? Ich meine, ist für die Athleten cool, kriegen mehr Geld und die machen ein bisschen was, aber auch mit dem ersten Collins Cup und so, ich habe das wirklich nicht so richtig verstanden, wo die damit hin wollten und was das alles wird und habe halt gedacht, so, also da bin ich auch ehrlich, ich habe gedacht, wenn die so weitermachen, ist das Ding in 2 Jahren, spätestens in 3 Jahren, werden wir nichts mehr davon hören von der PTO und das Ding ist wieder durch, wie so manches Team, was im Triathlon gekommen ist und dann auch wieder gegangen ist. Und jetzt sehe ich aber ein klares Konzept, ich sehe eine Vermarktung dahinter, ich sehe ein super starkes Vermarktungskonzept auch dahinter, was kreiert werden kann, dass du viel mehr von einzelnen Athleten erfährst, du siehst die gleichen Athleten gegeneinander racen, dass du Fan von diesen Athleten werden kannst, wenn du nicht die schon kennst, aus der Nähe kommst, aus dem gleichen Land kommst, was auch immer. Und das ist ja so ein bisschen der Unterschied, wie jetzt, wenn wir Tennis nehmen oder Formel 1 zu Fußball. Also ich bin jetzt nicht so der riesen Fußballfan und wenn ich jetzt aber irgendwie so ein bisschen noch was gucken würde, dann sage ich jetzt so, ich wohne in Köln, ich finde FC Köln cool. So, aber ich kann dir jetzt aktuell vom FC 3 Spieler nennen. So, aber ich kann trotzdem sagen, so, ja, ich freue mich, wenn FC Köln gewonnen hat. Aber ich kenne keinen der Spieler. Und ähnlich ist ja, wenn du 100 Athleten hast in der PTO und ich bin tief im Triathlon drin. Ich hätte dir zu keinem Zeitpunkt sagen können, also da waren auf der Liste Namen, die habe ich noch nie gehört, die dann da in den Top 100 sind irgendwo. Und jetzt ist es dann so, mit diesen 20 Frauen, 20 Männern, dass ich das, selbst wenn ich nicht fett drin bin, ganz tief in der Szene bin, sondern nur diese Rennen gucke und da stehen immer die gleichen gegeneinander, dann sind manchmal noch Wildcards, die verstehe ich dann vielleicht nicht, weil da ist mal, taucht mal einer auf und einer ist wieder weg, aber die 15 Stück, die immer dabei sind, die kenne ich, die lerne ich kennen. Und auch als einfach nur Sportinteressierter, der aber Triathlon nicht selber macht, und da ist natürlich dann auch eine Chance, wie Fred eben gesagt hat, dass der Sport an sich wachsen kann und größer wird. Das dauert dann halt natürlich ein paar Jahre, aber da ist natürlich, Formel 1, keiner von uns hat jemals die Chance, ein Formel 1 Auto zu fahren. Außer vielleicht mal, wenn man aus Zufall durch Connections irgendwie, keine Ahnung, irgendwer kennt wen bei Red Bull, dann ist man mal aus Zufall am Ring und darf sich mal in dieses Cockpit setzen und ich weiß es nicht, ne? Aber trotzdem, durch Drive to Survive und so guckst du es dir an und verfolgst es und bist vielleicht Fan sogar davon. Und das gab's im Triathlon nicht. Triathlon war ein Sport zum Mitmachen. Du stehst mit den Profis an der Startlinie und das ist es ja auch weiterhin bei allen Challenge, Ironman, sonst was Race und bei PTO wird jetzt was aufgebaut und ist eine Chance, dass dieses Zuschauersport-Ding vielleicht noch dazukommt im Triathlon. Was ja irgendwie bei Weltcups, WDCS auch ist, die es aber einfach nicht gut vermarkten, diese ganze Serie, und nicht gut medial begleiten und das aufziehen. Und das wird jetzt spannend. Wie so ist das so meine Gedanken zu der Thematik?
Aber glaubst du denn, das ist vielleicht auch der größte Punkt. Ich frage mich halt nach wie vor und ich wünsche es mir auch irgendwie, aber ich sehe das aktuell irgendwie noch nicht, oder keiner konnte es mir so wirklich sagen, wie halt, du hast es gerade angesprochen, Fred, 7 Millionen alleine an Preisgeldern an die Athleten werden im nächsten Jahr ausgeschenkt. Wie soll das Geld wieder reinkommen? Ist das durch Sponsoren? Sponsoren? Ist die PTO selber Rennveranstalter? Weil durch sind wir mal ehrlich, irgendwann habe ich das mal gehört, dass das durch die TV-Rechte, der Verkauf der TV-Rechte, da muss man sich ja nur mal irgendwie ein bisschen schlau machen um den Zahlen, dass man schnell sieht, dass das irgendwie extrem schwierig wird, da das wieder reinzukriegen, weil der Kostenapparat zu diesen Preisgeldern wird ja auch enorm sein, vor allem desto mehr gemacht wird.
Ja, aber wenn du dir 7 Millionen anguckst.
Kennt ihr irgendeine Einschaltquoten von den PTO-Ren bisher?
Das weiß ich eben nicht, das kann ich dir nicht sagen, aber du musst ja irgendwo anfangen und wenn die Sponsoren haben und du musst ja irgendwo anfangen, wenn die Sponsoren haben oder Venture Capitalist, die Kohle da erstmal reingeben und da ein Konzept und entweder geht das am Ende auf oder nicht, dafür ist es Venture Capital, also Risikokapital, was da reingegeben wird. Ich meine, 7 Millionen, da lächelt jedes Formel 1 Team, also wegen 7 Millionen nehmen die wahrscheinlich dann gar keinen neuen Sponsor mit auf. Also dann, das ist wahrscheinlich die Einstiegshürde, um überhaupt irgendwo auf so eine Liste zu kommen, wo auf so eine Rückwand mit 30 Sponsoren.
Kurz.
Und im Tennis genauso. Also das ist,
ich habe die Einschaltquoten. 2023, ja. Total Viewership 24,6 Millionen. Also Durchschnitts, Average Viewership per Event 8,2 Millionen. Es ist 20.
Aber es ist mit Social.
Es ist linear, also 20 Millionen von den 24,6 ist linear. Das ist wahrscheinlich Live-TV, oder?
Eurosport. Ja, ist ja in alle Länder, ne? Das ist ja auch genau das Thema.
4,6 Millionen Digital. Wir dürfen nicht das nur ist in Deutschland wahrscheinlich denken. Social. Household Reach 1,3 1-2 Billionen. Also rein theoretisch, das sind dann quasi die Haushalte, die den Fernseher haben.
Ja, das sind die stundengerechneten Zahlen.
Ja, genau. Also 100, in 195 verschiedene Länder.
Aber du hast doch schon... Ja, aber du hast
in
ja 100, schon
10. Genau, in 195 Ländern wurde es übertragen. Also 2023 war schon 20%, war schon 20% mehr als 2022, also der Schnitt pro Rennen. Obwohl 2022 ja. Die Rennen sogar, also PTO, Canadian Open, direkt nach der Tour de France übertragen wurde. Also das sind noch die bei der Tour de France eingeschlafen sind. Und dann irgendwann so 2 Stunden später aufgewacht sind und dann liefst du Canadian Open und so, oh, okay, dann die zählen da 2022 noch mit rein. Also so an sich.
Aber es passiert
an, an sich von den Zahlen.
Man macht immer 10 Kilometer vor Ziel auf.
Von den Zahlen hört sich eigentlich erstmal ganz vielversprechend an, muss ich sagen. Also wahrscheinlich auch mehr als du gedacht hast, Jan, oder?
Absolut. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich sag ja auch, ich bin da nur, ich frag mich auch mit den Zahlen immer noch, wie es tragfähig ist, aber wie Nick gesagt hat, glaube ich wahrscheinlich auch im Wesentlichen versuchen sie es über Sponsoren zu decken.
Ja, sie haben ja auch die Age-Group-Rennen noch, also das sind ja, ist ja wahrscheinlich ist das gerade ein Mix-Ding, ne? Die versuchen ja schon alles, was sie können, auch zu vermarkten, was absolut richtig und verständlich ist, die Age-Group dann noch reinzukriegen, aber die Age-Group-Rennen stehen ja jetzt, das ist auch so. Wenn man sich das ganz ehrlich anguckt, wie die Age-Group-Rennen vermarktet werden und aufgezogen werden, ist es ja im Vergleich auch zu Ironman oder Challenge Rot oder wie die das machen, ist es ja Kindergeburtstag und du siehst, wahrscheinlich wurde der Marketing-Prakti darauf angesetzt, sich darum zu kümmern, dass die Rennen irgendwie halbwegs voll werden und die sind auch, glaube ich, ja nie so richtig ausgebucht meistens oder höchstens ein paar. Da werden sie Geld drüber verdienen, aber ich glaube, deren Fokus ist halt wirklich meine Auffassung jetzt, und das ist also dann einfach meine Meinung, ich habe auch keine tieferen Insights, wenn ich da von außen drauf schaue, ist rein dieses Zuschauersport-Ding, die Athleten kennenlernen, da jetzt Medien drüber machen, die diese Serie racen lassen. Lineares TV spielt eine große Rolle, alleine schon mit den strategischen Partnerschaften, die sie haben, dass es dann auch auf Eurosport läuft und auf solchen Big Playern, wo du dann eben auch Tour de France, Tennis und sonst was schauen kannst. Und dementsprechend ist es dann jetzt einfach, also ich glaube alleine schon, wenn du jetzt auch in den ersten Rennen ankündigst, dass es diese Serie ist, dass immer die gleichen Athleten da racen und sowas, hast du bei den Folge-Events schon auch dann mehr Leute, die wieder gucken. Und vielleicht ist auch jetzt die letzten 2 Jahre, hast du die Kernviewerschaft, was dann Hardcore-Triathleten und Fans sind und Leute, die selber Triathlon machen und die zufällig drüber zappen. Und vielleicht sind da schon ein paar so, oh geil, ich stehe drauf, einfach Sport zu gucken den ganzen Tag, wie ich ziehe mir auch, wenn ich nichts zu tun habe, Biathlon rein. Weil ich es einfach geil finde, da zuzuschauen. Und vielleicht hast du davon auch immer mehr. Und je öfter es stattfindet, je mehr Events es gibt, je öfter es irgendwie aus Zufall im TV landet, dass du drüber stolpern kannst oder auf Social, desto mehr wird da passieren einfach. Und wenn das dann spannend gestalten, die Übertragung gut machen, kann das meiner Meinung nach schon was werden und ist ein cooler Schritt einfach. Ich bin da mega gespannt. Ich weiß auch nicht, ob sich das ausgeht mit der Finanzierung. Es ist richtig, richtig teuer. Aber im Verhältnis zu anderen Sportarten, die es seit Jahren etabliert am Markt gibt, ist es jetzt nicht teuer.
Also grundsätzlich,
aber
ich meine grundsätzlich müssen die haben ja richtig viele Investoren. Also sie hatten ja jetzt nicht nur diesen Moritz Meyer, der am Anfang das ganze Geld reingebuttert hat, sondern die haben jetzt inzwischen auch noch hier Warner Bros., Discovery und auch viele andere Investoren noch. Und das sind ja alles keine dummen Leute, also die puttern da ja nicht einfach so Geld rein, weil sie zu viel davon haben. Also irgendwie müssen die denen ja schon was vorgelegt haben, dass das Geld dann irgendwie langfristig auch wieder reinkommt und die dann davon sogar auch profitieren. Also ja, gibt's ja glaube ich auch viel, ja, wo wir da jetzt gar nicht wissen, wie da noch irgendwie Geld reinkommt. Ja, ich glaube also...
Wir können nur in unsere Glaskugel hier gucken, die vor jedem von uns steht.
Genau.
Ich wollte genau sagen, lass uns mal da von dem Thema abkommen, die Glaskugel verlassen und wieder auf deine Facts kommen. Mach mal die Rennserie komplett, damit sind wir eingestiegen eigentlich. Das ist unser roter Faden heute.
Übrigens, es heißt T100 Triathlon World Tour. Das ist noch der offizielle Name der Serie. noch ganz vergessen am Anfang zu sagen.
T100 wegen 100 Kilometer.
Komplettes Rebranding, was wahrscheinlich auch direkt schon mal 1 Million gekostet hat.
Hat irgend so eine New Yorker Werbeagentur gemacht.
Wahrscheinlich. Das dritte Rennen ist dann eine Location, wo ich die lieber noch nicht sage, weil ich mir nicht sicher bin, ob das am 30. Januar schon announced wird mit den meisten Rennen. Aber es ist am 9. Juni. Und dann dieses vierte Rennen, worauf ich wirklich mich am meisten freue, was glaube ich auch das coolste Rennen wird, auch alleine wegen den Zuschauern, ist London am 27. und 28. Juli.
Ja.
Und zwar mitten in der Stadt. Also wer sich erinnert, letztes Jahr gab es Challenge London. Das ist jetzt quasi übernommen von PTO. Und wirklich mitten in der Stadt. Also schwimmen in der Themse, dann da irgendwo Radfahren, laufen. Also das
dann wird wahrscheinlich auch wieder eine Magentablette.
Wahrscheinlich.
Also nur sagen.
Aber Zuschauer.
Ja schon mal in Singapur.
Alleine zuschauertechnisch wird das mit Abstand das beste Rennen.
Ja, also da habe ich auch, als du das erzählt hast, das habe ich auch hart gefeiert.
Ja,
also,
das ist ja auch so ein Punkt noch bei der PTO, ne? Irgendwie mit den Zuschauern. Das ist, ich weiß noch, kannst du dich noch an Dallas oder so erinnern?
Oh, ja.
Ich meine, da hat jeder Dorftriathlon
ja.
Bei uns mehr Zuschauer. Und ich glaube, das macht auch irgendwie so eine Atmosphäre und Stimmung auf. Und deswegen, ich meine, auch wenn du jetzt selbst auch Singapur zum Beispiel, als ich mir das im Fernsehen angeguckt habe, ich gedacht, ja, irgendwie kommt da bei mir als dann in dem Moment Triathlon-Fan und Zuschauer nicht so eine Stimmung aus, als wenn ich jetzt Bilder, jetzt das andere Extrem von der Challenge Rot sehe, wo die Athleten in Solara Berg hochfahren und da in Szenarien die Leute stehen. Das finde ich macht schon was aus, aber es bei der Auswahl der Rennen, ja, ist halt die Frage, wo du die dann hinpackst.
Ja, ich meine, es bei Triathlon halt einmal, ich meine, es findet halt nicht außer Miami jetzt in einer Arena statt, wo halt dann einfach wirklich die Zuschauer auch vor Ort live das ganze Rennen verfolgen können. Ich meine, das ist halt einfach ein Sport, wo man halt wirklich dann mal mindestens auf einer 10-Kilometer-Runde Rad fährt. Dementsprechend verteilt sich das dann und dann wiederum, ja, das ist halt sehr location-abhängig. Also man kann ja schon sagen, wenn man so die Location sieht, Miami, Singapur, oder auch Las Vegas, was jetzt announced wurde, das findet ja auch nicht mitten in der Stadt statt, sondern in Lake Las Vegas. Ich glaube, da war ja auch die 73 WM damals. Das ist auch so 30 Meilen außerhalb von Las Vegas. Da wird auch keine Sau sein. Also die Amis, die gehen nicht raus auf die Straße.
Niemand.
und ja, das ist halt dann, ich glaube, für Zuschauer, also das hast du ja fast nur in Europa eigentlich. Und dann halt eben ja, bestenfalls bräuchten ein Rennen in Deutschland, da wird wahrscheinlich auch richtig die Post abgehen, aber ich glaube, dafür ist halt die Serie jetzt erstmal noch nicht groß genug, aber ich glaube langfristig, wenn es halt größer wird, dann kann die PTO schon da auch an interessantere Locations gehen und ich glaube, die wissen schon auch, dass alleine vom Markt jetzt so ein Rennen in Deutschland ja richtig gut wäre auch für die PTO, aber das hat jetzt einfach noch nicht funktioniert. Weil sie vielleicht.
Ja, wir haben ja auch die Bürokratie genau. In Deutschland.
Und dann ist eben auch noch das Ding, dass die Locations eben auch an die PTO Geld zahlen müssen, dass dann PTO-Rennen stattfindet. Tatsächlich. Und welche deutsche Stadt sagt, ja, okay, wir zahlen euch gerne so und so viel, dass ihr zu uns kommt. Also ja, dafür ist PTO oder diese T100 Triathlon World Tour einfach noch nicht groß genug, aber ja, hoffentlich früher oder später gibt es dann mehr Locations wie London.
Aber wenn die noch größer werden, dann wollen die deutschen Städte auch noch mehr Geld von denen, wenn die da ein Rennen machen wollen.
Das kann natürlich auch sein. Also,
Deutschland ist es ja andersrum. Du musst
oder
dafür
sie
bezahlen,
haben dann, oder,
dass du
ja,
das machen darfst.
Also. Genau, also oder sie haben dann so viel Geld, die PTO irgendwann, dass sie dann sagen können, okay, jetzt lohnt sich's mal in Deutschland den Städten Geld zu zahlen, dass wir da ein Rennen machen.
Entweder zahlt ihr uns Geld oder wir kaufen eure ganze Stadt.
PTO City.
Aber ganz generell, glaubt ihr, dass Triathlon dass das Potenzial da ist? Also ich weiß, ich habe da wirklich noch keine abschließende Meinung zu, weil ich glaube, so wie das Format in den letzten Jahren war, glaube ich es nicht, dass das so ein richtiger Zuschauersport werden kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die das mit dem Storytelling um das Rennen heraus vielleicht gerade so im Radpart geschickt anstellen, dass das dann schon deutlich interessanter werden kann. Ich frage mich halt nur, jetzt mal, ich gucke jetzt in meinem Umfeld so Leute, die sportbegeistert sind, aber nicht unbedingt die in der krassen Triathlon-Bubble drin sind. Ich kenne auch einige, die so durch Zufall haben, die mir dann gesagt, in den letzten Jahren, wie ihr das gesagt habt, bei Eurosport mal durchgesetzt haben, oh, da läuft ja Triathlon. Und dann mich gefragt, Jan, warum warst du denn da nicht? Oder so, nach dem Motto. Aber ich frage mich halt, ob das Potenzial da ist, dafür Millionen Menschen langfristig zu begeistern und auch dann halt nicht nur zwei, dreimal im Jahr, sondern mehrmals. Und also ich finde es echt interessant und ich glaube, wahrscheinlich wird es am Ende darauf hinauslaufen, wie die das, wie die Umsetzung ist. Ja. Aber frag mich halt auch, ob das geht, ob du die Menschen erreichst damit. Gerade bei einem Format, bei einem Rennen, was über 3 Stunden geht, halt trotzdem.
Also ich glaube, das Potenzial ist da, weil nimm einfach mal Radfahren als Beispiel. Das Tour de France, das schauen ja auch Millionen von Menschen weltweit.
Flache Etappe, 6 Stunden Live-Übertragung.
Ja, genau.
Das wäre mein Beispiel gewesen. Also genau. Wenn das Tour de France ist, Triathlon, das meistgeschaute, weltweit, ja, das größte Event, klar, über 3 Wochen akkumuliert, aber auch eine Fußball-Weltmeisterschaft geht über 3 Wochen, ist ein Scherz dagegen, weltweite Zuschauer, ein wirklicher Scherz. Und ja, wenn ich bei einer 200 Kilometer Flachetappe, die wirklich 4,5 Stunden live übertragen wird, Zuschauer aktivieren kann, dann kann ich es bei 3 Stunden ich Triathlon die 4 Stunden. Auch.
Genau. Ja, siehst du? Ja, und Triathlon ist halt noch abwechslungsreicher dann als 4 Stunden Radfahren, als 3 Stunden Triathlon.
Ja, das stimmt.
Also Potenzial ist auf jeden Fall da, aber ja, wie du gesagt hast, da muss natürlich dann noch, muss sich noch einiges ändern und
Ich glaube auch, dass...
Ja, bin fertig.
Ich habe auch das Gefühl, dass das halt gerade so ein Scheideweg ist und deswegen, ich glaube, deshalb bin ich auch teilweise so ein bisschen so enttäuscht, da jetzt quasi noch nicht bei zu sein, aber auch genauso wie, ich weiß nicht, wie du das mitbekommst, Fred, aber bei den eigenen Paaren oder was man so aus der Industrie mitkriegt, habe ich das Gefühl, dass ein paar Unternehmen schon so weit sind oder es schon so auf dem Schirm haben, dass sie sagen, okay, ey, PTO, geil, da investieren wir rein, da wollen wir, dass die Athleten, die wir unterstützen, investieren. Aber es gibt auch Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, dass das für die gar nicht so interessant ist oder die beziehungsweise die PTO vielleicht noch gar nicht das alles, was wir gerade besprechen, so sehen oder vielleicht noch nicht gesehen haben. Und da habe ich
schon mehr
das Gefühl gehabt, so global, ja,
sag. Ja, ich kann dir dazu einmal nur sagen, das wird noch ein Unterschied halt sein, wie die Partner dann auch mit Material davon umgehen können. Aber bei Ironman ist es ja so, wenn du irgendwie der Partner der Serie bist, kannst du die Sache nutzen. Und wenn nicht, dann kriegst du überhaupt nichts. Dann darfst du eigentlich gar kein Foto von irgendeinem Zieleinlauf oder sonst was als Marke verwenden. Selbst wenn dein Athlet, den du sponsorst, da irgendwie was gewinnt. Und auch als Medien, wir kriegen jetzt von Ironman also ein Hundertstel das, was du an Medien kostenlos über ein Login bei der PTO bekommst. Wo du dich einloggen kannst, wo du Zugriff auf Datenbänke hast von Videomaterial, Fotomaterial, sonst was. Also auch da ist ein komplett anderer Unterschied, wie darüber berichtet werden kann und wie die das aufarbeiten und mit Medien umgehen. Das wird so ein bisschen spannend einfach und es wird immer Unternehmen geben, die Chancen sehen, ergreifen, welche, die es nicht machen oder eine andere Strategie haben, also ähnlich wie bei euch Athleten, ne? Du bist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen irgendwie und musst ja dann auch sagen, okay, wie kann ich jetzt wirtschaftlich meine Saison gestalten und mein Geld hier verdienen und wenn das jetzt eben über PTO nicht geht, beziehungsweise nur über gut Glück hoffen, dass du irgendwie eine Wildcard kriegst und wenn du dann aber, anstatt auf gut Glück zu warten, eine Wildcard bekommst, einen anderen guten Plan hast, wie ich fokussiere mich jetzt auf Langdistanz, Race in Rot, wo ich weiß, es ist ein super prestigereiches Rennen. Versuche mich für Hawaii zu qualifizieren, mach Hawaii, sonst irgendwelche Geschichten. Also du hast halt natürlich auch immer noch einen guten Plan B und es ist ja nicht nur noch die PTO da und genauso könnte es bei Unternehmen auch sein. Welche, die sagen, wir haben Bock auf PTO, welche, die sagen, ich habe keinen Bock auf PTO oder ich fahre eine Strategie aus beidem, wird sich das alles zeigen und auch da wirst du erst bei irgendwie eine klare Richtung sehen, wenn jetzt mal die Serie 1, 2, 3 Jahre existiert, dann kannst du da wahrscheinlich auch erst einen Strich drunter machen und sagen, so und so ist es.
Absolut. Gebe ich dir recht.
Ja, ich glaube, diese Serie braucht einfach dann auch so 1, 2 Jahre Anlauf, dass es auch dann einfach noch interessanter für die Sponsoren wird. Also ja, bei mir ist es schon auch so, die meisten Boni habe ich immer noch für Rennen wie Ironman WM und Ironman 73 WM. Und bei PTO mussten wir schon auch hart verhandeln. Das ist halt jetzt mein Fokus, aber wir mussten schon hart verhandeln, dass wir da teilweise einen besseren Bonus dafür bekommen und nicht nur so einen normalen Ironman 73 Challenge-Rennen-Bonus. Weil ich meine, wenn man bei jedem Rennen, wenn ich jetzt dieses Jahr 7-mal gegen die Besten der Welt starte und da halt dann eben auch mal perform, dann will ich nicht nur irgendwie so den gleichen Bonus haben, wie wenn ich jetzt beim Challenge Weißsee oder Ironman 73 Zell am See gewinne. Also ja, es braucht einfach noch ein bisschen so einen Anlauf, bis es bei den Sponsoren dann eben auch so ankommt, dass da das Interesse jetzt, beziehungsweise da überhaupt, dass das Interesse da dann halt eben auch genauso groß ist, wie eben auch jetzt beim Ironman Hawaii, wenn es überhaupt jemals so sein wird.
Ja, lass uns abwarten. Lass uns abwarten.
Vielleicht auch Hawaii in Bedeutung verliert.
Ja, also ich glaube, wenn was erstmal nicht an Bedeutung verliert, dann würde ich sagen, es ist Hawaii. Alles andere.
Ja.
Ich glaube, so 73 WM wird sehr abnehmen in den nächsten Jahren durch diese Serie. Weil es auch die gleiche Distanz ist.
Ich glaube halt, dass die 73 WM, dass das jetzt ein unglücklicher Zufall fast schon ist, dass die PTO jetzt mit dieser Rennserie so krass reinstartet und in dem gleichen Jahr die 73 WM nach Neuseeland im Dezember legen. Weil, sind wir mal ehrlich, ich habe auch mit Björn zum Beispiel am Anfang des Jahres darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, wir brauchen jetzt gar nicht über 73 WM reden, das ist am 15. Dezember 2023. Ja. Das wird für jeden Athleten, ich glaube vor allen Dingen Europäer, die da starten wollen, eine riesengroße Herausforderung. Deine Saison ist eigentlich schon lange vorbei. Du hast Winter in Europa. Ich weiß nicht, wie ihr euch im Winter fühlt, aber ich brauche gefühlt erstmal im Dezember 2 Stunden mehr Schlaf. Und also du kannst dich ja quasi nicht hier vorbereiten. Und das kommt ja irgendwie noch on top, dass du so ein Rennen hast, was super, sind wir mal ehrlich, es sieht einfach richtig blöd im Kalender für uns, für eine normale Saisonplanung. Und ich glaube, das trägt in diesem Jahr zumindest noch dazu bei, wie du sagst, dass es noch weniger Wichtigkeit bekommen, beziehungsweise die PTO halt vielleicht dann auch noch weiter hervorhebt.
Und noch dazu, ich meine, Ironman 73 oder allgemein Ironman ist halt immer noch ein privates Unternehmen, das heißt, diese Weltmeistertitel, die sind eigentlich gar nicht offiziell. Also eigentlich sind wir gar nicht hier offiziell Vize und Dritter bei der 73 WM geworden.
Ja, aber was ist,
es ist so akzeptiert. Der bei Ironman Kona gewinnt, der ist Ironman Weltmeister. Das ist halt einfach Tradition. Und es wird auch im Triathlon erstmal auch so bleiben. Aber bei der PTO-Serie jetzt ist es eben so, dass das wirklich Verbindung mit World Triathlon und den Verbänden ist halt dann der Sieger der Serie auch wirklich offiziell Long Distance World Champion heißt es dann. Auch wenn drum streiten, ob 100 Kilometer Long Distance ist.
Ich habe ein
Aber Ding, wenn du das sagst, dann wäre ja, achso, sag mal.
Das ist genau mein Thema. Da sehe ich ehrlich gesagt die allergrößte Gefahr jetzt in dieser ganzen Serie mit PTO und sonstigen Geschichten. Und zwar, dass das irgendwie wird wie Boxen. So, wir haben irgendwie 16 Verbände und du kannst den Gürtel kriegen und den Gürtel und keiner blickt mehr durch. Und das könnte dann wirklich negativ sein für den Sport. Und dann ist halt die Frage, wie wird damit jetzt umgegangen in der Kommunikation und wie machst du das? Oder
Mit den Titel gab es ja schon, ist ja kein neuer Titel. Es ist ja die ITU-WM gab es ja schon immer. Also Long
Distance. Aber die war ja komplett irrelevant.
Ach, die gibt's
nicht mehr. Ich habe nie gehört, dass du dich auf
die ITU-WM
vorbereitet hast.
Es ist ja das jetzt, Jan. Also die ITU-WM ist jetzt die Serie.
Ach, okay, das war die.
Für mich ist dann
aber
die Frage.
Aber das heißt ja eigentlich, weil wir gesagt haben, es gab ja nie eine richtige WM, weil Ironman ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, demnach wäre ja eigentlich, weil der Weltverband, wenn wir jetzt davon ausgehen, in dem Triathlon, der offizielle Verband nach den Richtlinien des weltweiten Sports, war ja eigentlich dann bisher der ITU-Langdistanz-Weltmeister der richtige Weltmeister.
Ja, natürlich.
Mit einem Verband wenn du so siehst, genau, ja.
Schon immer.
Ja, also ich war da, auch,
ja auch
da war
immer,
ich auch schon
eigentlich
auf dem Podium.
Eigentlich müsste es auch so heißen und vom Verband geregelt, weil Hawaii und so muss ja auch von den Verbänden geregelt werden und genehmigt werden und da sind Race Marshals und Wettkampfrichter und es gibt Sachen, sondern dass das irgendwie World Champs heißt, das, also da finde ich halt, müsste man das Ironman eigentlich wegnehmen, dass sie das nicht mehr so nennen dürfen und du gewinnst halt den Ironman Hawaii und das ist dann halt immer noch der Ironman Hawaii, weil du, also ich meine, in welchem Sport gibt es, dass halt irgendein Privatunternehmen eine Weltmeisterschaft ausrichtet und das auch noch so nennen. So, das ist ja irgendwo, ist es ja eine Absurdität. Und eigentlich, meiner Meinung nach, ist es so, damit du, also nur nicht jetzt, weil ich will, nicht will, dass das mehr heißt. Ich finde cool, dass es World Champs heißt und dass es die Weltmeisterschaft im Ironman irgendwo ist. Aber ja gut, ich könnte auch jetzt die Pushing Limits Weltmeisterschaft ins Leben rufen. Das ist dann aber, für mich hat das halt, ist dann halt nichts Offizielles und das, da birgt sich dann die Gefahr, wenn du halt einen Weltmeister in jedem Verband und jede Marke ruft ihre eigene Weltmeisterschaft auf. Das macht oder ist meiner Meinung nach schlecht für einen Sport, weil das macht es undurchsichtig. Hawaii ist aber so ikonisch und jeder kennt Hawaii. Das wird dem Sport, also Ironman wird glaube ich nicht schaden, wenn du sagst, ich habe Hawaii. Du sagst ja auch, die Leute, die Profis sagen doch auch nicht, ich bin Weltmeister geworden oder Weltmeister, sondern ich habe Hawaii gewonnen.
Hawaii-Sieg.
Ja, oder.
Aber das Ding ist ja, was du gerade
gesagt hast. Wie oft hast du Hawaii gewonnen? Ja. Das ist ja nicht, wie oft bist du Weltmeister geworden?
Stimmt. Ich meine, Tennis und Golf, Beispiele, da gewinnt ja niemand die Weltmeisterschaft. Da gewinnst du ja die Australian Open und so weiter. Oh. Also, genau. Gibt genug Sportarten, wo es keine WM gibt.
Ja, so finde ich es cool. Dann gewinnst du Hawaii oder ikonische Rennen wie die Challenge Rot oder so. Du bist Rotsieger, du bist Hawaii-Sieger. Von mir aus etabliert sich jetzt Nizza noch total, weil es cool ist. Du bist Nizza-Sieger. Das finde ich geil. Und dann gibt es halt WDCS, Kurzdistanz, Langdistanz, PTO-Serie oder was auch immer das dann ist, aber offiziell von einem Verband vergebene Dinger. Und der Weltmeister muss auch in weiß mit Weltmeisterschaftsstreifen nächstes Jahr auf dem
Start. Oh ja.
Das wäre mein, einfach nur wie ich es cool finde und wie ich glaube, dass das dem Sport guttun würde. Einfach rein meine persönliche Meinung, dass du halt weniger Verwirrung aber hast, mehr Klarheit.
Aber es dann zu so einer WM ist dann wieder, dann ist ja wieder, na, ich finde das dann schwieriger, wenn du das als einzige WM dann hast, quasi wenn das dann hoheitlich die WM im Triathlon ist, also die PTO-Serie, daraus wird der Langdistanz-Weltmeister gegründet, ermittelt, genauso wie aus der WTCS. Aber wenn du jetzt mal zum Beispiel die Regularien von der WTCS anguckst, wie da, ich weiß auch, dass das Rankingssystem ist halt auch nicht so einfach, da reinzukommen. Aber da gibt's, da ist es ja dann schon sehr verbandsstrukturell und weiß nicht, da ist dann, ich glaube, der Zugang ist trotzdem dann immer
für
noch
dich als,
ein bisschen.
Also als Athlet ist der Zugang, würde ich sagen, in der WDCS sogar härter. Weil du musst ja erstmal irgendwo in den Bundeskader kommen.
Kommt dann aus dem Land an, glaube ich.
Bitte?
Kommt aus dem
Land. Naja, nee, du kannst ja.
Kommt noch an, welchen
du Land. Du kannst ja eingewechselt werden, immer. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie da dann die Regeln sind, aber du kannst ja immer so, und wenn es hier 4 Plätze für Deutschland gibt, dann können ja, glaube ich, 2 davon eingewechselt werden. Also ich weiß nicht, ob man da dann auch nur zumindest irgendwie im Ranking in der Top
das so sollen und so die, viel jetzt sein haben muss. Wir's. Jetzt guck mal, jetzt wird's rund. Top die sollen bei der PTO, die sollen es jetzt so machen, aber dann gibt's irgendwann, keine Ahnung, x Startplätze und dann gibt's pro Land. Kann dann über einen Verband werden dann Startplätze vergeben oder so. 2 Deutsche, 2 Amis oder 3 Amis, was auch immer. Sowas, das wäre doch auch gut. Wie es bei der richtigen WM halt auch ist, im Radsport und sonst wo.
Cool.
Ja, bei der WTS ist es ja auch nicht so, dass jedes Land die gleichen Anzahl an Startplätze hat. Es gibt ja die Länder Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die haben ja dann die meisten, ich glaube, es waren 5 und dann müssen sich auch die Länder die Startplätze erkämpfen.
Genau.
Ja, wie es
ich finde es gut.
Wie man es langfristig da machen kann, ist auf jeden Fall interessant und ja, aber jetzt erstmal
haben wir alle haben wir alle Race Destinations?
Nee, jetzt haben wir die Hälfte, 4 haben wir schon. Dann nach London ist dann Ende September, 28. 29. September, das was auch schon lange bekannt war, in Ibiza wieder das 2. europäische Rennen. Ja, ist okay. Ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung. Ich habe auf jeden Fall, noch eine Rechnung offen mit Ibiza. Dann das, was jetzt vor.
Du bist ja im Athletesport, das heißt.
Ja, genau.
Schreib mich mal.
Jan Stratmann braucht eine Wildcard für London und Ibiza.
Richtig.
Dafür brauchst du eine Wildcard, Jan, fürs nächste Rennen, weil da müssen wir nämlich dann. Danach noch ins Casino Las Vegas am 19. 20. Oktober. ich würde sagen, selbst wenn du keine Wildcards bekommst, kommst du auf jeden Fall mit.
Einfach passt alle Sponsorengelder auf Rot, vielleicht verdoppelst du.
Passt auch ganz gut, ist ja 2 Wochen vor meiner Hochzeit. Schön Bachelor-Party, ja. Las Vegas.
Du könntest ja auch einfach mit Dylan sprechen.
Ja. Fred kommt in Mike Tyson
Gesichtstattoo wieder. Das sind höhere Beweggründe. Das ist wichtiger als PTO.
Genau, Las Vegas Rennen Nummer 6, Rennen Nummer 7, dann am 16. 17. November in Dubai.
Oh.
Und dann Dubai. Noch das Grand Final, wo ich auch die Location noch nicht verraten kann. Ende November,
aber
30.
Dann ist
November.
Doch, Strati,
wann ist denn das? Darfst du das?
Strati, sagen? Das Ding ist doch easy. Ja. Du, also, wo die 7 Millionen Preisgeld herkommen, ist doch klar. Ein Race in Dubai, du hast 10 Mio in der Tasche. Also, ich habe jetzt keine Angst mehr um die Finanzierung. Jetzt ist das Problem gelöst. Dubai.
Ich bin mir relativ sicher, dass da sehr viel Geld für die Serie herkommt.
Ja, natürlich. Also, wie viel zahlen die jetzt für die Fußballer immer? Die kriegen ja, keine Ahnung, Jahresgelder von 300 Millionen oder so. Das ist doch absurd. Also 7 Millionen wird da jetzt so... Ja, die hat, nicht die, so die, hat, die hat ja jeder, so? Jeder da in der Portokasse in Bar dabei.
Ja.
Okay. Problem gelöst.
Crazy.
Also die,
aber willst du auch keine Zuschauer haben?
Doch, viele Sandkörner.
Dubai immerhin besser als ja. Neom.
Mhm.
Naja, stimmt, da ist ja nicht mal was, ne?
Da wohnt ja nicht mal mehr, da wohnst du in der Geisterstadt. Aber okay, also ich hatte mir mehr erhofft von den Race Locations. Muss ich ehrlich sagen, London finde ich geil. Finde ja. ich bin Fan, da habe ich richtig Bock.
Aber wie
Bock
gesagt,
drauf.
Ich glaube so, das wird noch, glaube ich. Ich glaube, da muss die Serie ja. einfach erstmal größer werden.
Ja. Vegas finde ich irgendwie auch ganz cool. Einfach weil,
wenn man
als
geil
deutscher
ist,
Athlet.
Ja, das
ja, und irgendwie Rellert und Kienle, das sind gute Erinnerungen.
Ja.
Ja.
Gut.
Was machen wir jetzt damit?
Das waren die ganzen, die 8 Locations.
Aber wir müssen ja auch festhalten, dass du ja Stand heute der einzige Deutsche bist, der race.
Genau, zur Startliste wollte ich, das zur Startliste wollte ich auch gleich noch kommen. Beziehungsweise zu den Top 16 oder zu den 16 Athleten, die sich qualifiziert haben übers Ranking. Bei den Frauen ist echt krass, muss man sagen. Top 16 vom Ranking, alle haben unterschrieben. Alle 16.
Krass.
Also, ich kann es mal vorlesen. Ashley Gentle, Taylor Nipp, Anne Haug, Lucy Charles, Paula Findlay, Chelsea Sodero, Laura Phillip, Laura, jetzt habe ich dich auch schon Englisch vorgelesen, Laura Phillip, Emma Pallant, wie Nick Nies-Görke immer so schön sagt, Emma Pallant Brownie.
Ja, jetzt sind gleich auf den Namen gespannt.
Daniela Rüff, Holly Lawrence, Kat Matthews, Imogen Simmons, Marjolaine Pierre, Sky Munch, Tamara Jewett und India Lee. Plus dann noch die 4 Wildcards.
Ja. Also hat's Sarah True nicht geschafft.
Steht nicht auf der Liste, nein. Die
hat macht direkt weiter mit den Männern?
Ah, die hat, ja, aber genau, das ist halt, weil halt eben mal ein Cut-Off. Beim ersten Cut-Off, nicht in der Top 10 und dann,
ja, krass.
Ja, wenn du halt jetzt in 16 bist, ja, dann kann sein, dass es nicht reicht, genau.
Fuck.
Bei den Männern, Nummer 1 hat nicht unterschrieben, Christian Blumfeld, Full Focus, Olympische Spiele und dann wahrscheinlich Kona, weil rein theoretisch hätte er ja nach den Olympischen Spielen die 4 PDO-Rennen machen können, aber der Fokus muss ja dann woanders liegen nach den Olympischen Spielen, also Paris und Tokio scheint ihn immer noch sehr wichtig zu sein.
Ja.
Ist auf jeden Fall interessant.
Ja,
weil
das und
ich hätte echt gedacht, dass er
Paris und Tokio oder meinst du Paris und Hawaii? Dieses Double, weil er das ja auch schon angekündigt
ich mein,
für Tokio.
Kona meine ich. Ja, ja. Nicht Tokio. Ja. Kona, Tokio, alles klar, das ist das Gleiche.
Du hast den Ironman in Tokio gewonnen und Paris, wow.
Dementsprechend auf Nummer 1 Magnus Dietlev, dann Jason West, Max Newman, der hatte da auch echt Glück, weil der halt bei dem Cut-Off noch in der Top 10 war und jetzt ist der, glaube ich, nicht mal mehr in den Top 100, weil der nur ein Rennen gemacht hat.
Krass, einfach krass.
Dann Sam
Long. Der ist echt
Long.
So untergetaucht, ne? Der ist einfach ja, wirklich
brutal.
Weg.
Ja, brutal. Ja, aber ich meine, er hat unterschrieben, also wird dann schon, also er kriegt ja auch die Kohle nur, wenn er bei 6 Rennen startet. So, bei so vielen Rennen ist er, glaube ich, noch nie in einer Saison gestartet. Das wird interessant.
Ja, spannend.
Sam Long, Peter Hemerick, Ben Canute, Sam Laidlow, Daniel Beckegaard, Mathis Margerier, Rudy von Berg, Leon Chevalier. Da muss ich sagen, echt war ich überrascht, dass der unterschrieben hat, weil ich dachte, der geht so auf Ironman-Serie oder so. Weil 100 Kilometer ist auf jeden Fall nicht seine Distanz. Aber so, ja, die Kohle scheint ihn da wahrscheinlich gelockt zu haben. Dann Bradley Wise, dann meine Wenigkeit, dann Clement Mignon, Aaron Royal und David McNamee. Also ich bin quasi Viertletzter, also der Viertletzte, der sich noch qualifiziert hat.
Krass, auch close, ne?
Ja, ohne die 73 WM.
Und Patrick hat auch nicht gewesen, ne?
Genau, also
es Patrick wäre dabei gewesen, aber hat nicht
Frodeno unterschrieben. Jan Frodeno hat natürlich nicht unterschrieben, der im Ranking, glaube ich, auf 4 ist. Und Patrick Lange noch derjenige, der nicht unterschrieben hat von den Top 16. Also Stand jetzt, ja. Je nachdem, ob Rico Bogen eine Wildcard bekommt oder nicht, bin ich Stand jetzt der einzige Deutsche in der Serie.
Aber ist das krass, dass ich finde, an dem letzten Namen, an David Manemi, siehst du ganz genau, wie das so funktioniert und warum die PTO so wichtig ist. Wenn du schaust, was der für ein Jahr hatte, ich weiß nicht, ob den irgendeiner überhaupt auf dem Schirm hatte, der hat halt wirklich 3 PTO-Rennen gemacht, oder ich weiß nicht, ob er sogar alle 4 gemacht hat, und der hat jedes Mal so um Platz 10 abgeschlossen und es hat es damit als 17. Im Ranking geschafft. Und das war ja letztes Jahr schon so, es soll jetzt noch krasser werden. Und daran sieht man, glaube ich, ganz gut, wie wichtig das ist, da vorne zu sein. Der ist ja nie so irgendwie groß in Erscheinung getreten und hatte irgendwer, glaube ich, doll auf dem
Schirm. Ja, der hatte so eine stabile Saison, aber jetzt nicht so, hat jetzt nicht so die Dinger abgeschossen. Ja. Aber halt bei den richtigen Rennen einfach so stabil gewesen.
Ich glaube aber, da muss man sich keine Gedanken machen. Wenn die PTO jetzt merkt, da kommen Leute, die irgendwie immer 10 bis 15er werden und nie besser. Und die sind aber irgendwie laut den Punkten immer dabei, dann werden die das Jahr drauf oder spätestens das Jahr danach das Regelwerk so anpassen, dass halt die, die irgendwie geile Rennen wie Rot, Hawaii und sonst was abräumen, safe dabei sind und die halt rauskicken und ersetzen. Weil sonst ist ja eben das, was du gesagt hast, Jan, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, wie in der Formel 1, wenn du so einen Fahrer hast, der sich dann da reingekauft hat und mit Kohle das geregelt hat und immer 18er wird, das brauchst du ja nicht. So. Das ist, vielleicht machen die das dann auch so, dass du dich einkaufen kannst.
Auf einmal starten nur so arabische Triathleten.
Ja,
zu Prinzen.
Der Scheich. Ja.
Ja. Ah. Ja, krass, ey. Ja. Spannend.
Also ja, es wird spannend. Aber krass finde ich bei den Frauen, dass einfach alle unterschrieben haben. Wahnsinn.
Ja. Ist auf jeden Fall interessant, weil ich meine, ich weiß, wie viel Geld man bekommt. Und ist interessant, wie viel das dann, oder interessant zu sehen, wie viel das für manche Athleten wahrscheinlich ist, wo ich wirklich nicht gedacht hätte, dass die jetzt so rein von ihrer Leistung oder was es halt sonst noch an Möglichkeiten gibt, Rennen zu machen, dass die überhaupt unterschreiben. Aber für die scheint es schon also richtig viel Geld zu sein. Weil jetzt in meinem Fall, ich sag's mal so, wie es ist, so rein theoretisch, also wenn ich jetzt sage, ich starte nicht PTO und mache jetzt nur so Rennen wie Weichsee, Zell am See, 73 WM und dann halt eben sowas wie Rot oder ja, Samorin. Ich glaube, da könnte ich am Ende mit den ganzen mehr Bonus, ja, wahrscheinlich sogar mehr verdienen, als es alleine mit der PTO.
Wenn die alle bei der PTO-Serie sind und du gar nicht als Gegner hast.
Genau.
Ja, aber ich glaube, aber ich glaube, da kann man mal einhaken. Ich glaube, irgendwie ist das so, ja, die allerbesten werden nicht da sein, klar, die 16, die gesigned haben. Aber ich glaube halt gerade so, wenn du die ganzen 70-30, darf man nicht vergessen, dass es doch noch ganz
genau.
Gerade wenn du jetzt mal siehst, was diese europäischen 70-30 siehst, dass da immer Jungs, immer 10, 15 Jungs bei sind, die richtig was drauf haben, ne? Das ist schon so. Aber ich finde es auch krass, weil ich weiß noch, Fred, als wir uns mal hingesetzt haben und gesagt haben, ja, der unterschreibt safe,
ja,
safe
ja.
nicht. Und da haben wir sogar, da war ich, glaube ich, noch 28, da habe ich gesagt, ja, das könnte sogar noch klappen.
Stimmt.
Dass ich da reinkomme. Und jetzt hat einfach fast eigentlich jeder unterschrieben. Das ist schon eine krasse Wendung, ne?
Ja,
stimmt, ja.
Ich war schon, die haben halt einfach gut
Kohle gegeben.
Ich war überrascht. Es ist immerhin, also es gibt mehr, als ich erwartet hätte. Man muss dazu sagen, das Preisgeld ist natürlich, für die Rennen ist natürlich wieder weniger geworden. Also jetzt gibt es für Platz 1 25.000 Dollar, Platz 2 16.000, dann 12.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.500, 6.000, 5.500, 5.000, dann für Platz 11 bis 20, 2.500.
Also Reisekosten.
Ja, wobei Hotel wird gestellt, also nur Flug muss man zahlen.
Ja, und aber Essen, Food, sonst
ja,
was.
Ja, okay. Nachdem, also sagen wir mit 11.
Nicht, ich meine, wenn
ja,
du jetzt nach Ibiza fließt, klar. Nicht, aber halt Singapur, sonst was, dann, ja. Mietwagen brauchst du dann vor Ort, auch in Vegas wieder und so. Das ist ja dann, ja, schon so.
Dann gibt's, grob über den Daumen gepeilt. Das eben das Antrittsgeld, was ausgezahlt wird in so Happen, also zu 20%. Gibt's am Anfang der Saison. Dann gibt's für jedes Rennen, dass man verpflichtet ist zu starten, gibt's quasi nochmal das, gibt's Antrittsgeld und dann wiederum den Rest am Ende der Saison. Dann gibt's den 2 Millionen Season Bonus, also quasi für die Serie. Der Weltmeister kriegt da dann noch 210.000, der zweite 140.000, also wir sprechen übrigens von Dollar. Dritte 90.000, dann 75, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18 und 17 bis 20 ist dann 15.000. Und dann gibt's wie immer noch fürs World Ranking, PTO Ranking, noch die, das was bis jetzt auch immer gegeben hat, für den ersten 100.000, zweiten 90.000, 80.000. Und so weiter, bis auf Platz 20 dann 12.000. Also wenn man in dieser Top 20 ist und dann auch am Ende der Saison in der Top 20 vom World Ranking, man ist natürlich dann auch automatisch in der Top 20 von der PTO-Serie, kommt dann schon auf jeden Fall was zusammen. Aber ja, das ist halt dann eben ja, ebenso, wie ich gerade schon gesagt habe, bei mir eben so eine Sache, bei mir gibt's halt auch so von den Sponsoren gibt es halt Bonus für Podium, beziehungsweise Top 5 bei manchen noch, bei so hochkarätigen Rennen. Aber Top 5 bei so einem Rennen zu machen, also es kann sein, dass ich dass ich eine krasse Saison habe, aber ich schaffe bei keinem Rennen Top 5. Dementsprechend.
Und gewinnst dann keinen Weichsee und sonst was,
genau,
wo du halt die Prämien sonst
dementsprechend
bekommen
habe ich halt dann am Ende zwar gutes Preisgeld verdient, aber halt jetzt kein Bonus davon von den Sponsoren, und das meinte ich halt eben, dass ich dann eher in einer glücklichen Situation bin, dass ich da theoretisch auch noch andere Möglichkeiten habe, aber natürlich ist es Medieninteresse steht da natürlich auch im Vordergrund, und es geht natürlich hier nicht hauptsächlich ums Geld.
Ja, aber keine Sorge, Fred, ich kümmere mich darum. Die anderen
Oh, nee. Sehr gut, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Also das finde ich, aber das wollte ich noch. Ja. Aber da wollte ich noch mal kurz das als Schlusswort nutzen, irgendwie so. Ich habe das, finde ich manchmal ein bisschen zu doll, ehrlicherweise. Aber ich weiß nicht, ob das so dieses Ami-Ding ist. Ich finde teilweise, gerade auch in den beim Kommentar, wenn du diese Livestreams angehört hast, dass dieses, was du gerade gesagt hast, Fred, richtig, dieses Geldthema irgendwie zu doll. Ja, der rennt jetzt hier um Platz 2 und hat ihn noch überholt und jetzt hat er 5.000 Euro mehr. Solche Sachen. Aber ich finde das irgendwie teilweise ein bisschen zu doll. Also gerade von den Kommentatoren irgendwie, dass das Geld, dieses Geldding immer so hochgebauscht wurde. Er gewinnt jetzt.
Vor allem muss man sagen.
Ja, er hat das Rennen gewonnen, das war gut.
Vor allem muss man sagen, es ist halt jetzt eben die Top 20 und wahrscheinlich niemand von denen hat jetzt da irgendwie Geldprobleme. Also ich glaube, es sind jetzt nicht die Athleten, die es nur fürs Geld machen. Manche vielleicht, aber...
Ich glaube, mich hat das null getriggert. Ich glaube, das triggert dann jetzt irgendwie für dich als Athlet, weil du da direkt in diesem Umfeld irgendwie bist und das auch in Deutschland vielleicht nicht ganz so drin ist. Das ist in Amerika schon noch anders. Und ich glaube, um da weltweit Interesse zu wecken und jetzt... zu sagen, ey, auch hier, das ist jetzt zwar das Überholmanöver von Platz 5 und wen interessiert eigentlich Platz 5 noch, das jetzt dann zu sagen, ey, wenn der den jetzt überholt, hat er am Ende 5.000 mehr auf dem Konto, deswegen fightet der da jetzt um jeden Meter, verdeutlicht das für Leute, die nicht aus dem Sport kommen oder das Punktesystem nicht kennen und es macht, da sind wir wieder an diesem Punkt, für wen ist dieser Livestream? Und das ist ja, der muss so breit wie möglich aufgestellt werden und so easy wie möglich. Und da müssen auch viele Sachen erklärt werden, wo du dir als Triathlon-Bubble-Fan an den Kopf packst und sagst, weiß ich schon. Aber darum geht's ja nicht, sondern es geht ja darum, den Sport größer zu machen. Und da musst du dann auch den Kampf um Platz 7 und 8 spannend gestalten. Und wie willst du den spannend moderieren? Und so hast du wenigstens eine Stellschraube noch dafür, was du da nutzen kannst. Also ich sehe das weniger negativ, sondern eher als ein Mechanismus, der sicherlich bei manchen negativ, aber ich glaube bei der Mehrheit dann eher dazu führt, dass ein bisschen mehr Verständnis dann auch da ist oder warum kämpft er jetzt im Platz 5, warum geht er nicht einfach raus, der kann ja nicht mehr gewinnen.
Aber hast du
in welchem Sport keine Konstrukteurswertung
schon mal gehört und hat dich das gecatcht? Ja, aber hast du in der Formel 1 schon mal einen Kommentator hören lassen, wenn der jetzt Platz 6 überholt? Oder hast du
Tour de France jedes Jahr? Tour de France jedes Jahr. Der, das ist ja auch die, wenn die Zielsprints gewinnen, sagen die auch, da hast du den Bonus, das wird aufs Team ausgeschüttet, wird erklärt. Also es gibt schon jede Menge Sportarten. Oder im Tennis, dann ist ja auch, wird auch ständig drüber gesprochen, was ist der Sieg gesamt, was es bedeutet und wie viel Kohle es geht. Geld ist ja schon ein Thema und das ist immer so krass. Und also ich finde, das ist, ja, also, Ich sehe es nicht negativ, sagen wir es so.
Vielleicht ist es dann aus meiner Perspektive doch die romantische Seite des Sports wieder mehr
herauszustellen. Lass die doch bei der PTO ganzen, weg.
nur weil 5.000 Dollar für dich so wenig sind, Jan.
Wen interessiert für 5.000 Dollar?
Das ist ja schön.
Dafür macht er keinen Endspurt, das braucht er nicht.
Ja, genau. Jetzt haben wir ein viel besseres Schlusswort. Hier sollten wir es jetzt einfach lassen.
Nick, du hast noch den Stichpunkt gegeben, Punktesystem. Darüber haben wir noch nicht geredet. Das müssen wir noch schnell abarbeiten.
Oh.
Ist auch schnell erklärt.
Bleibt das nicht, wie ihr habt?
Nee, für die Serie. Also ja, das Punktesystem fürs World Ranking bleibt wie gehabt, beziehungsweise ich habe keine Informationen, dass da irgendwas angepasst wird und noch nicht, aber für die Serie, weil halt eben am Ende der Serie soll ja ein Weltmeister ermittelt werden aus den besten 4 Rennen und dafür muss es natürlich eben auch ein Punktesystem geben und das ist auch wirklich sehr, ja, einfach, wofür die PTO jetzt nicht bekannt ist. Also Platz 20 gibt einen Punkt, dann geht es quasi bis Platz 10 hoch, immer ein Punkt mehr, beziehungsweise bis Platz 9 immer ein Punkt mehr, also Platz 9 dann 12 Punkte und da geht es dann in zweier Schritten hoch bis Platz 4, also Platz 4 dann 22 Punkte und dann Platz 3 25, Platz 2 28 und Platz 1 35 Punkte. Und beim Grand Final einfach das 1,5-fache. Also Platz 1, 55 Punkte, Platz 2, 45, Platz 3, 40 und so weiter. Platz 20, 4 Punkte. Und ja, die besten 4 Scorings zählen dann eben in die Serie. Das war dann alles
Endlich. Über
die T100 Triathlon World Tour.
Sehr gut. Haben wir das damit komplett. Aber finde ich gut. Das habe ich jetzt mit einmal hören verstanden und muss es nicht noch, während du es mir erzählst, auf dem Bildschirm mitlesen und mir dann noch Notizen machen, damit ich weiß, wie das Punktesystem funktioniert. Das ist ein Fortschritt. Das hilft auch, die Serie verständlich
zu machen. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall noch sehr, sehr oft drüber reden, weil ich ja, wie gesagt, nichts anderes starte, außer die PTO-Serie.
Machst du gar keine anderen Rennen?
Uns bleibt nichts anderes übrig.
Also eventuell habe ich ein anderes Rennen noch geplant, aber so Fokus ist erstmal auf diesen 7 PTO-Rennen, also alle außer Miami für mich.
Krass. Das ist ja das, was auch die Eingangsfrage von dir und vielleicht auch die Ausgangsaussage. Das finde ich halt für mich auch persönlich ultra schade, dass ich dann halt, mein Ziel ist es immer gewesen, vielleicht als Schlusswort, die Besten der Welt zu racen, damit zu lernen und mich zu verbessern und dahin zu kommen. Und das ist auch so ein bisschen, es tut mir echt weh, finde ich irgendwie, dass mir die Chance zu großen Teilen dadurch in gewisser Weise einfach auch genommen wird, wenn ich jetzt keine Wildcard habe, die Besten der Welt zu racen, ob auf Mittel- oder Langdistanz, weil sich ja die meisten dazu committed haben. Die meiste Hoffnung habe ich halt noch, wenn ich Langdistanzrennen mache, dass dann auch noch einige das trotzdem machen, um da halt noch die kompetitiven Felder zu haben.
Ich glaube, du wirst es trotzdem machen, Jan. Also mach eine geile Saison und dann bist du nächstes Jahr dabei.
Nee, ja, absolut, das meine ich. Aber ich meine nur, das ist ein Punkt, wo du der halt so einen beschäftigt.
Aber hast du, du musst es nicht verraten. Das kann ich absolut nachvollziehen. Du musst jetzt nicht verraten, wo du dieses Jahr startest, aber ist jetzt dein Fokus wirklich Langdistanz für dieses Jahr? Oder schaust du doch dann eher noch so die guten 73-Rennen, 73-WM und so?
Also ich glaube, es wird ein Highlight drin im Sommer geben und das wird auf der Langdistanz sein. Und da steht der Fokus drauf und drumherum werden aber noch, wie du sagst, gute 73-Rennen drin liegen und wie gesagt, 73 WM steht in den Sternen, genauso wie jedwede Möglichkeiten bei PTO-Rennen zu starten.
Guter Plan.
Dürfen wir ja gespannt sein.
Sehr schön.
Das ist nach dem Debüt, Jan, ich habe es ja allen erzählt, die es nicht hören wollen, das ist halt, wenn du jetzt auch die Longruns noch machst und einfach nur das, was du bis Kilometer 20 in Portugal gemacht hast, dann wird es auf der Langdistanz auf jeden Fall nicht einfach, dich zu schlagen, wenn du das Tempo noch 20 Kilometer weiterlaufen kannst. Dann gibt es, glaube ich, auch da nicht so viele, die das dann können. Muss man einfach mal so sagen. Du musst nur 20 Kilometer weiterlaufen als in Portugal, dann läuft das.
Dann ist der Marathon auch unter 2,30 drin, meinst du?
Musst du nicht mal laufen. Ja. Kann ich dir aus Erfahrung sagen.
Ja.
Sehr gut. Haben wir es, oder?
Ja, cool.
Machen wir einen Deckel drauf. Oder haben wir noch eine Abbiegung?
Müssen noch essen.
Ja, ich habe alles gesagt, was zu sagen gibt. Vielen Dank, Jan, für deine Beiträge. War auf jeden Fall ganz gut, dich dabei zu haben. Hat gute Diskussionen hier gegeben. Ein paar verschiedene Sichtweisen. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gut gefallen. Und gut, ich meine, mit Jan spreche ich täglich, aber wünsche dir hier offiziell schon mal viel Erfolg für diese Saison. Tut mir leid, dass wir wahrscheinlich bei keinem Rennen gegeneinander starten dieses Jahr, so dass du da nicht...
Das war eigentlich der
Weg. Dass du da nicht ein sicheres Podium machen kannst.
den Joke habe ich eben...
Na, ich hoffe ja bei einem oder anderen PTO, das wäre natürlich geil.
Aber Jan, und das vielleicht das Letzte von mir natürlich auch eine Mega-Saison, wir werden dich bestimmt hier auch trotzdem nochmal öfters entweder im What the Funk oder im Triathlon-Chat haben. Trotzdem auch noch eine positive Sache für dich. Fred wird dich dieses Jahr nicht schlagen.
Wer weiß.
Ja, nur hoffentlich mit der einen oder anderen PTO-Wildcard.
Also was bis jetzt geplant ist. Also. Ja, stimmt. Jetzt habe ich Stangenborg, ey.
Aber Nick hat es ja gerade festgelegt. Schon egal wieder. Wie, wenn wir zusammen racen, willst du mich nicht schlagen.
So sieht's aus. So, jetzt ist aber wirklich Schluss hier.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.